Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und eigentlich hätte ich in dieser Woche mit dem guten Kai über 3 Monate Triple H ein Zwischenfazit sprechen sollen. Das war unser Thema. Leider hat es nicht geklappt mit der Aufnahme. Der Grund, ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, mich hat die Erkältung immer noch sehr, sehr fest im Griff und ich habe spätestens am Freitag bei der Aufnahme zum Magazin gemerkt, das hat keinen Sinn. Ihr merkt es jetzt auch, je länger ich rede, es wird immer schlimmer. Deswegen gibt es in dieser Woche Ersatzprogramm und wir servieren euch deshalb eine Episode von Head to Head und nehmen euch mit in den Monday Night War. Ohne große Umschweife an der Stelle. Viel Spaß dabei und ich übergebe an den Markus Holzer, Shaggy Schwarz und meine Wenigkeit. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer neuen Episode von Head to Head Raw gegen Nitro. Wir stellen legendäre Abende des Monday Night Wars gegeneinander. Heute reisen wir zurück zum 17. November 1997 und der berüchtigten Promo Brett Screwed Brett. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo Olaf, und ja, es war eine sehr, sehr interessante Ausgangslage, die wir da für uns gefunden haben, finde ich. Also Brett Screwed Brett auf der einen Seite, auf der anderen Seite gab es einen Wrestler oder einen ehemaligen Wrestler, der gleichzeitig bei Raw und bei Nitro aufgetreten ist. Wie ging denn das?
Ja, das ging auch noch irgendwo. Zwei große Ereignisse, die wir hier gehabt haben. Und unser anderer kongenialer Podcast-Partner, heute ein bisschen übernächtigt, sage ich mal, ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Ein bisschen übernächtigt, das ist richtig, aber das macht ja auch nichts, denn trotz allem habe ich Bock auf diese Sendung. Ich habe zwei wirklich wichtige Momente genannt, die uns heute erwarten, aber dürft auch nicht vergessen, wir haben heute das Match von Eric Shelley, das ist auch noch mit dabei.
Wohlgemerkt, Eric Shelley, nicht Alex Shelley, ganz wichtig. Auch hier ganz wichtig, das ist ja eine Episode heute, die ihr, unsere lieben Hörer, abgestimmt habt. Und da gab es tatsächlich einen Gleichstand. Also Shaggy, dein Vorschlag, das war der Abend von This Is Your Life bei WWF Raw und mein Vorschlag mit Brett Screwed Brett. Die beiden Episoden hatten hier ja die Nase vorn, aber waren wirklich am Stichtag quasi, waren die gleich auf mit gleicher Stimmzahl. Markus' Vorschlag mit dem Titelgewinn von Lex Luger damals, ein bisschen hinten dran. Wir haben uns jetzt aber gedacht, wir machen einfach alles hintereinander. Also wir machen jetzt erstmal Brett Screwed Brett, dann machen wir This Is Your Life und wenn wir dann noch gute Laune haben und dem Markus ein bisschen ein kleines Leckerchen zuwerfen wollen, dann machen wir Lex Luger, würde ich sagen, oder?
Ja, ich muss irgendwann nochmal ein ernstes Wörtchen mit den geschätzten Hörerinnen und Hörern sprechen. Das war leider gar nichts, muss ich sagen, von eurer Seite. Bin ein bisschen enttäuscht. Aber gut, damit muss man leben, das ist die Demokratie. Vielleicht muss man sich auch nochmal ein neues Format überlegen, statt der Demokratie, um wieder was einzuführen. Aber ja, nein, es sind 3 interessante Folgen, wobei ich sagen muss, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, heute hätte ich mir mehr erwartet, aber wir werden ja gleich drüber sprechen. Aber da kann jetzt Olaf nichts dafür, da könnt ihr nichts dafür. Ich hatte das auch anders tatsächlich im Gedächtnis, gerade 1997, wo irgendwie Nitro noch on fire war und Raw gerade so begonnen hat, wieder on fire zu werden, aber das hat halt ein bisschen so was sich hingeköchelt, sag ich mal.
Ja, so ein bisschen, ne? Und damit können wir dann eigentlich auch gleich so ein bisschen einsteigen. Wir werfen erstmal, wie wir das gerne zu Anfang von Head to Head machen, hier einen kleinen Blick auf die Ratings. Markus hat es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also die WCW und WCW Nitro absolut on fire, führt hier wirklich ja die Quoten absolut an. Wir sind in diesen berüchtigten 83 Wochen der WCW-Dominanz. Und wenn wir hier eben schauen, wir haben den 17.11., da erzielt Raw ein Rating von 3,1 und die WCW ein Rating von 4,1. In der Woche davor war es 3,4 zu 4,3. Davor war es sogar nur 2,6 zu 4,0. Und ganz wichtig hier natürlich, mal so ein bisschen die zeitliche Einordnung. Wo stehen wir bei der WWF, lieber Markus? Weil, naja, Winter, Herbst 97, da war doch was.
Ja, ganz genau. Also wir sind kurz nach der Survivor Series 1997, das war nämlich der 9. November. Wir haben hier also quasi die zweite Sendung nach dieser Survivor Series, die übrigens mit der ersten damals aufgezeichnet wurde. Das war damals am Stück, also eine aufgezeichnete Raw-Folge, was später noch eine Rolle spielen wird. Und ja, Survivor Series 97, wahrscheinlich werden es die meisten wissen, die uns hier heute zuhören. Brett Screwed Brett oder Vince Screwed Brett. Auf jeden Fall war es der Montreal Screwjob, der Abend, an dem Brett verlor. Und zwar heftig, und zwar in seinem eigenen Aufgabegriff und auch noch die World Championship, ohne jemals wirklich aufzugeben. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht ausführlich darauf eingehen, aber es war auf jeden Fall ein Moment, der, ich glaube, das kann ich so sagen, die Wrestling-Welt erschüttert hat.
Ja, das sehe ich natürlich auch so. Es war ein großer Moment, ein Moment, über den man heute noch spricht, der unzählige Nachahmungen irgendwo nach sich gezogen hat. Jede Promotion hat irgendwann mal auf dem Montreal Screwjob angespielt. Und das war natürlich ja ganz wichtig, weil nicht nur WWF, sondern auch die WCW dann sofort damit ja Programm gemacht haben, Shaggy. Also bei der WCW war es ja auch so, dass Bret Hart, der offenkundig zur WCW wechseln wollte und wechseln wird, dass der auch plötzlich schon im Programm drin war, obwohl er noch gar nicht da gewesen ist. Und da wurde ja auch schon gesagt, hier, Bret Hart, das ist das nächste Mitglied der NWO.
Ja, das wurde ja dann auch direkt nach bei Nitro, nach der Survivor Series quasi auch schon kundgetan. Und in dieser Nitro-Show, die wir heute besprechen werden, haben sich auch einige Wrestler dazu geäußert und gesagt, was ihre Meinung, was ihre Einschätzung dazu ist. Das werden wir gleich noch drüber sprechen. Und Bret Hart, der Name war in aller Munde. Der wurde ja in beiden Shows auch mehrfach tatsächlich genannt. Von einem Vince McMahon im Besonderen auch natürlich, aber auch hier ständig auch von den Kommentatoren bei Nitro.
Ja, und natürlich bei Raw wiederum sollte jetzt an diesem ominösen Abend des Monday Night Wars am 17. November 1997, da sollte es dieses zweiteilige Sit-Down-Interview mit Vince McMahon und Jim Ross geben. Das war eigentlich das prägende Element, was wir hier gehabt haben, was bei Nitro passiert ist. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Da ist man auch auf dem Weg in Richtung Großereignis, nämlich da steht World War III 1997 vor der Tür und da natürlich die berüchtigte 60-Man World War III Battle Royal um ein Match um die WCW World Heavyweight Championship. Kurt Hennig gegen Ric Flair war noch auf der Card, Eddie Guerrero gegen Rey Mysterio und einige Matches mehr, die hier angedeutet werden. Also man ist hier wirklich dann auch ja auf eine Go-Home-Show eigentlich eingestellt bei der WCW. Und auch eine ganz wichtige andere Anekdote, die wir hier natürlich haben, auch die nächste Show der WCW, also nach World War III, das ist natürlich Starrcade 97, der größte Pay-Per-View in der Geschichte von WCW, Sting versus Hogan, also auch das spielt dann hier eine große Rolle. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal bei Raw und da geht's erstmal zu Beginn ein bisschen noch in die vergangene Woche, da sehen wir ja die Auseinandersetzung zwischen Hunter Hearst Helmsley und Ken Shamrock. Markus, da gab's ja einiges durcheinander und vor allem ein Sergeant Slaughter sollte da auch noch eine gewichtige Rolle mitspielen. Was ist denn da in der Vorwoche passiert?
Ja, also der Mann mit dem größten Kinn seit Michael Schumacher war da auch wieder mit involviert, der Commissioner Sergeant Slaughter. Ich war nie ein großer Freund von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Sendung hat das wieder ein bisschen bestätigt, aber hat damals eine ganz zentrale Rolle eben als Authority-Figure gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn, Ken Shamrock hat unfair gegen Triple H, ich sage jetzt einfach mal Triple H, damals wurde er größtenteils als Hunter Helmsley bezeichnet, verloren, aber viel wichtiger war ja, was dann nach diesem Match passierte, weil Shawn Michaels hat sich natürlich in diesem Match eingemischt, Shawn Michaels damals amtierender WWE-Champion und es kam zu einem großen Tumult und das Ganze hat dann dahin gegipfelt, dass der Ken Shamrock den Shawn Michaels gepinnt hat, also nach dem Match, einfach nur so zum Spaß und Sergeant Slaughter hat 1, 2, 3 durchgezählt und das war schon eine interessante Sache, weil wir haben jetzt zumindest so eine Art inoffiziellen Pinfall von Ken Shamrock gegen den WWE-Champion. Und das führt uns ja tatsächlich dann fast direkt zum nächsten Großereignis bei WWE. Also wir sind ja kurz nach der Survivor Series, haben wir gesagt, aber das nächste Großereignis steht schon bevor, am 7. Dezember war das damals. Die Generation X in Your House ist damals die Veranstaltung. Und da sollte es ja dann auch zum Match zwischen Shamrock und Shawn Michaels kommen.
Genau, hier hat man Shamrock dann so versucht, ins Titelgeschehen mit einzubucken. Auch da während der Show hat man dann auch immer wieder gesehen, wie man ihn hier präsentiert hat. Auch mit Trailern und Vignetten hat man ihn da wirklich nochmal versucht zu positionieren. Ja, und damit startet dann hier so die Show und nicht nur die Show beginnt so, sondern natürlich haben wir dann auch einen kurzen Blick auch Richtung Kommentatoren und vor allem haben wir dann Stone Cold Steve Austin, den damals amtierenden Intercontinental Champion, der hier seinen Weg in die Halle macht und die Show wirklich eröffnet. Er befindet sich hier natürlich mit Rocky Maivia, also The Rock, dem jungen The Rock, dem Steinchen quasi, befindet er sich in der Fehde und erstmal, Shaggy, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber hast du auch das Gefühl gehabt, dass Steve Austin sich hier so ein bisschen Spaß draus erlaubt hat, weil es wurde ja auch immer wieder gesagt, bei dem kann alles passieren und Steve Austin ist ja am Anfang erstmal quer durch den ganzen Ring, über das Kommentatorenpult und wieder zurückgegangen, sodass die Kameraleute kaum noch nachgekommen sind irgendwie bei ihm.
Ja, und dann mal wieder raus genau. Und wieder rein in den Ring und so. Ich glaube, da hat er sich wirklich einen Spaß draus gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und man hat es ja auch in seinem Grinsen gesehen. Ich glaube, das war auch tatsächlich nicht so beabsichtigt. Das hat Steve Austin einfach mal so gemacht. Vielleicht sollten wir ganz kurz, du hast gerade Steve Austin angesprochen, den amtierenden Intercontinental Champion, vielleicht mal ganz kurz alle Titelträger zu dem Zeitpunkt nennen. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig vielleicht für unsere Hörer, oder?
Ja, also Markus hat es hier gerade schon gesagt, der amtierende Champion ist Shawn Michaels, IC-Champion ist Steve Austin, European-Champion ist ebenfalls Shawn Michaels und der die World Tag Team Champions, das sind die Legion of Doom. Ja, aber wir sind jetzt trotzdem hier beim Eröffnungssegment und da fordert ja Steve Austin erstmal The Rock raus, aber der kommt natürlich nicht alleine, sondern da taucht dann gleich die gesamte Nation of Domination auf. The Rock zieht den Schwanz ein und Markus, ja, dann ein bisschen, ich sag mal, ein Trick der Nation irgendwo.
Ein Trick der Nation, die haben The Rock, Steve Austin quasi hier abgelenkt. Er hat sich natürlich auf diese Prügelei eingelassen, die Nation erstmal chancenlos, aber dann schleicht sich hinterrücks Rocky Maivia an und stibitzt den Intercontinental Title Belt von Stone Cold Steve Austin, läuft damit weg, hat also den Gürtel jetzt sich quasi geschnappt, gestohlen und Austin hat erstmal ja recht verdutzt reagiert und hat aber gleich angekündigt, Junge, den Gürtel hole ich mir zurück, spätestens morgen am Flughafen, da bist du dann dran. Weil eine Sache vielleicht noch ganz kurz, die wir noch nicht erwähnt haben, das ist mir gleich zu Beginn der Sendung aufgefallen, Jim Cornette heute als Co-Kommentator, warum werden wir auch gleich noch erfahren, zum Glück, also hat sich wirklich ausgezahlt, aber nur das nur kurz als Erwähnung, weil irgendwie dieser Jim Cornette, der passt nicht in die Sendung, irgendwie finde ich, in diese Attitudes, ich weiß nicht, irgendwie liegt der für mich dann die ganze Show hindurch ein bisschen deplatziert.
Es ist ungewohnt, auch ihn irgendwie in dieser Rolle zu hören. Ich fand es aber trotzdem ganz unterhaltsam. Also man hat natürlich jetzt gerade heute noch so eine etwas andere Meinung von Jim Cornette. Damals habe ich ihm tatsächlich noch ganz gerne zugehört, im Gegensatz zu heute. Shaggy, wie hast du ihn hier als Kommentator gesehen?
Eigentlich hat er damals schon die gleiche Meinung vertreten heute, wenn man ehrlich ist. Also klar, aber man hatte einen anderen Zugang zu ihm. Also ich fand ihn teilweise nervig, teilweise auch interessant, weil es einfach nochmal eine neue Facette, einen neuen Farbtupfer in die Show gebracht hat. Finde, der hat schon eine interessante Art auch.
Farbtupfer, ja. Optisch ja. Auch, ne? Mit dem
optisch mit dem roten Gesicht. So. Aber klar, also den Jerry Lawler und den JR hat man ja auch schon zu Genüge gehört. Ich habe mich aber auch gefragt, warum ist Jerry Lawler jetzt nicht hier am Kommentatorenpult? Aber wir durften es ja im ersten Match direkt erfahren. Das war für mich schon mal eine Überraschung.
Und das war dann hier quasi auch das erste Segment, was die Show eröffnet hat. Der arme D'Lo Brown, der hier wirklich dem fiesen, aggressiven Stone Cold Steve Austin zum Opfer vorgeworfen worden ist, der hier einfach nur auf die Schnauze bekommen hat, dann den Stone Cold Stunner kassiert hat, anschließend wurde der Belt gestohlen, Steve Austin noch so ein bisschen ja am Mikrofon hier von JR am Headset und hat da eben, Markus hat es ja gerade schon angesprochen, diese Ankündigung da reingeblurkt, dass er eben ja Rache nehmen wird und das hier wird nicht das letzte Mal gewesen sein und dafür, dass er das angekündigt hat, war er gar nicht so oft zu sehen, das muss man auch mal ganz klar in der Show irgendwo sagen. Erstes Match, was wir dann hier haben, das war Mark Merrow begleitet von Sable, damals als Boxer, Marvelous Mark Merrow unterwegs und der trifft auf Jerry Lawler und der hat als ja Unterstützung noch Brian Christopher, seinen Sohn hier mit dabei gehabt und wir haben auch noch Butterbean am Ring. Mann, Markus, das ist auch mal eine ungewöhnliche Auswahl für einen Opening Contest, oder?
Ja, und man hat ja auch tatsächlich gemerkt, die Zuschauer waren für diese Zeit auch überraschend still, meiner Meinung nach. Und das absolut verständlich, weil auch wenn ich mir das Match jetzt angeschaut habe, also musste ich ja, danke nochmal dafür, für die Abstimmung. Nein, aber ehrlich, also die haben ja beide den Bösewicht gespielt, oder? Also der Mark Merrow sowieso, der spielt ja auch, ich nehme es mal vorweg, auch so ein Frauenschläger-Gimmick. Das hat man in den 90ern ja auch ganz gerne immer wieder ausgepackt. sag ich mal. Da gab es ja später den Jeff Jarrett und auch den Macho Man Randy Savage. Also hat man ganz gerne zu dieser Schiene auch gefahren. Und gleichzeitig hast du aber Jerry Lawler, der ja auch zwischendurch mal zum Ringrichter, übrigens Earl Hebner, aufgepasst, der auch zum Ringrichter dann gegangen ist, um sich zu schützen vor Earl Hebner. Also das war ja die waren ja beide unsympathisch. Und ich weiß gar nicht, was das als Opener vor allem soll und warum man da jetzt unbedingt in Jerry Lawler reinbringen muss. Man hat ja auch genug aktive Wrestler. Und also dieses Match, bevor wir jetzt gleich auf die Entscheidung zu sprechen kommen, aber dieses Match hat mich auch die ganze Zeit mit einem ganz großen Fragezeichen zurückgelassen. Ich habe mich schon also was soll das?
Ich fand am unsympathischsten war aber hier eindeutig Brian Christopher, ja, als er hier Sable angegraben hat, oder? Im Namen von Jim Cornette.
Ja, der wollte ja die Telefonnummer haben von Sable. Und klar, da fragt man doch einen Brian Christopher, wenn der schon mal mit am Kommentatorenbild auch sitzt. Also das war auch ein bisschen seltsam. Und warum man das gemacht hat, wurde ja auch gar nicht erklärt, warum man Jerry Lawler jetzt da in dieses Match gebuckt hat und warum sich dann auch kurzzeitig zu so einem Boxkampf entwickelt hat. Okay, das kann man verstehen bei den Gimmicks und beim Butterbean im Publikum. Aber Jerry Lawler, der hat doch hier überhaupt gar keinen Mehrwert geboten, oder?
Nee, es ist ja mehr oder weniger auf die Vorwoche zurückzuführen, wo es ja schon mal das Match zwischen Mark Merrow und Brian Christopher gegeben hat, wo Mark Merrow doch per Tiefschlag und anschließend TKO gewonnen hat und der Daddy sollte jetzt hier seinen Sprössling rächen quasi. Das war so ein bisschen die Geschichte. Aber
ja, wen soll man denn da anfeuern?
Keine Ahnung.
Den Frauenschläger oder den, der die Frau angräbt auf widerlichste Art und Weise oder den Wrestler, der da zum Ringrichter geht und Schutz? Was soll denn das?
Ich glaube, den einzigen, die du hier anfeuern konntest, beziehungsweise die einzige, die du hier anfeuern konntest, das war Sable im Endeffekt, die, das wurde ja auch hier noch erklärt, eine große Sonnenbrille getragen hat, weil sie von einem Pferd getreten worden ist. Ne? Frauenschläger-Gimmick und so. Und das ist ja dann später auch so ein bisschen noch vertieft worden irgendwie. Also ganz obskure Geschichte, auch kein gutes Match logischerweise. Das endete dann eben am Ende damit, dass sich Mark Merrow ja von diesen Annäherungsversuchen von Brian Christopher an Sable da ablenken lässt. Das wiederum sorgt dafür, dass Jerry Lawler von hinten Mark Merrow attackiert hat. Das gibt den Piledriver und dann Shaggy auch diese Art und Weise, wie Sable dann diesen, also sie kommt dann ja in den Ring und will dann den Pin aufbrechen mit dieser kleinen Peitsche, die sie da hat. Also what the hell?
Ja, sorgte dann aber letzten Endes für die Disqualifikation. Aber also ich habe hier wirklich überhaupt nicht verstanden, was man uns hiermit sagen wollte, wie Markus das schon sehr, sehr gut auch gesagt hat. Hier war ja eigentlich niemand da, wo man sich darüber freuen konnte. Klar, es stand Sable am Ende dann als die wichtige Person da. Und wir wissen ja, Sable wurde einfach ein Riesenstar in dieser Zeit. Und da war sie ja schon sehr, sehr over bei den Fans. Es wurde ja nochmal mehr. Und dafür hat man es genutzt. Aber ansonsten war das wirklich, ja, auch nur mit zwar 5 Minuten, aber trotzdem Zeitverschwendung.
Ja, kein gutes Match, auch keine gute Storyline. Am Ende haben wir Mark Merrow, der hier auf Sable einschimpft irgendwie. Also
und wir sehen das blaue Auge eben dann in dem Moment quasi.
Ja.
Und ja, also ich will nichts vorwegnehmen. Ich sag nur, auf dem anderen Kanal war gleichzeitig die NWO. Und also ich hätte auf jeden Fall umgeschaltet, wenn ich damals ein Amerikaner gewesen wäre.
Yo, machen wir trotzdem mal weiter hier im Text, weil dann kommt eigentlich der erste interessante Teil. Also ja, Anfangssegment, auch das mit Steve Austin und The Rock und der Nation, das war nicht doll. Mark Merrow, Jerry Lawler hier, das war Grütze, das muss man so sagen. Dann gab's Werbebreak, es gab diese WWF Attitude Promo-Videos. Ich weiß gar nicht, Markus, die hat man noch nicht so oft hier im Programm, ne? Ich mochte die damals sehr gern. Wie war es bei dir?
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Klassiker, gerade ja. Dieser Clip, wo am Ende Trialacing my boots, also ihr glaubt, das ist alles fake und wir sind alles nur Schauspieler, aber probiert hier mal unsere Stiefel anzuziehen. Das war für mich quasi sowieso, also es gibt zwei Klassik-Spots meines Erachtens nach, das ist dieser und das ist der andere mit Freddie Blassie.
Mhm. Ja, ja.
Wo er dann
ja.
Am Ende sagt, früher stand ich im Ring und wurde bejubelt und heute sitze ich hier unten und ich jubel den 9 Jungs zu. Also kann man übrigens heute nicht mehr machen, diesen Spot. Da hatten wir noch immer den Goldberg im Ring und die alten Leute bei WWE. Aber ich fand die Spots damals auch klasse. Die hatten so eine Wertigkeit der ganzen Sendung auch gegeben, finde ich.
Ja.
Und dem Produkt.
Ja, sehe ich auch so. Also das hat tatsächlich die Stimmung geändert irgendwo, weil es war ja plötzlich irgendwie echter dadurch, ne? Und die haben es dann erklärt, ja, hier, ich habe die und die Verletzungen gehabt und das. Und du willst mir sagen, das hier ist kein Sport und ich bin kein Athlet. Versucht das erstmal. Und das hat das Ganze irgendwie glaubwürdiger gemacht, auch wenn es natürlich Corporate-Marketing-Taktik irgendwo gewesen ist. Aber ich mochte das auch. Und da war man, irgendwie hat das eine andere Beziehung zu dem Produkt und zu den Wrestlern aufgebaut. Ich kann es dir nicht genau sagen, wieso, aber auf jeden Fall da hat es echt gut funktioniert. Aber jetzt kommen wir zu dem Segment, beziehungsweise zum ersten Teil des Segments, weshalb wir und ihr wahrscheinlich auch hier diese Ausgabe von Raw überhaupt in das Programm genommen haben, weil es gibt den ersten Teil von Why, Bret, Why? Und wir sehen Vince McMahon und Jim Ross hier im Sit-Down-Interview. Und erstmal, Shaggy, auch das ist ja der komplette Kayfabe-Bruch hier schon gewesen. Also das ist ja wirklich dann der Augenblick, wo auch Jim Ross hier durchaus, ich sag's mal, kritische Fragen stellt. Vince McMahon hier seinen Heel-Character ja wirklich dann auch etabliert und da auch wirklich positioniert und Stellung bezieht. Wie findest du erstmal das Setup hier?
Ja, das war auf jeden Fall auch was Besonderes. Du hast gerade eben ja auch angesprochen, dass durch diese Werbespots, diese legendären Werbespots, ein bisschen mehr Realness, ein bisschen mehr Wahrheit reinkam. Und das muss man ja hier rüber auch sagen. Klar, es ist die Sicht von einem Vince McMahon und hier auch die Geburtsstunde des Charakters Mr. McMahon. Und wie sie da saßen. Und es wirkte einfach so, als würde er jetzt offen und ehrlich über die Dinge sprechen, so wie er sie aus seiner Sicht erlebt hat. Und das fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und hier wurden wirklich Dinge genannt, wie Vertragssituationen und so weiter und so fort, über die man normalerweise ja nie offen im TV gesprochen hat. Das war schon was Besonderes.
Es wurde über Geld gesprochen, es wurde über Laufzeiten gesprochen. Natürlich haben das die smarten Fans irgendwie gewusst, was da so Backstage abläuft und so. Aber das wurde hier alles sehr, sehr offen angesprochen. Und Markus, das hat dem Ganzen dann auch eine gewisse Wertigkeit irgendwo gegeben und eine gewisse Glaubhaftigkeit. Aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen natürlich gelesen hat, da war schon vielleicht nicht unbedingt ein großes Skript hinter, oder wenn, dann war es von Vince McMahon auf jeden Fall sehr gut gespielt. Aber man hat schon gemerkt, dass Vince McMahon bestimmte Formulierungen, gerade dieses Bret Screwed Bret, sehr oft verwendet hat und sehr oft auch den Spieß quasi umgedreht hat, die Schuld von sich zu weisen und in Richtung Bret Hart zu schieben, oder?
Erstmal muss ich leider den Klugscheißer spielen. Ja. Die Geburtsstunde von Mr. McMahon war tatsächlich schon 1992. Da hat er diesen Charakter ausprobiert. Da gab es eine Invasion bei der USWA. Und da hat er erstmal so getestet, wie das so ist, als Bösewicht und als Arschloch, sag ich mal. Zumindest vor den Kameras. Und hier glaube ich tatsächlich, also es ist zwar die Geburtsstunde von McMahon im landesweiten TV, ich glaube aber, Vince hat sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Rolle gesehen. Ich glaube, der dachte, er wirkt hier wie einfach wie ein guter Chef, der sein Unternehmen schützen wird. Ich glaube, das hat sich erst danach so ein bisschen hin in die Richtung entwickelt.
Möglich. Also es war ja auch wirklich jetzt hier so, dass er auch manchmal auch sehr versöhnlich gewesen ist. Also dass er auch dann im späteren Verlauf ja auch dann bestimmte Dinge gesagt hat, wo du dann auch, wenn du einfach neutral zuhörst, denkst du, naja, vielleicht hat er da ja auch eigentlich recht. Wenn man da nicht wirklich tief drin steckt und so.
Ich glaube ich auch, was mal, sorry Markus, aber ich glaube auch genau das, was du gesagt hast. Natürlich wusste man jetzt noch nicht, wohin sich das dann entwickeln wird. Das waren dann die Reaktionen der Fans, die ihn dann zum Mr. McMahon gemacht haben. Aber trotz allem hat man hier ihn, klar, im landesweiten TV das erste Mal so offen reden hören und auch auf seine Art und Weise als der Chef reden hören. Das war ja vorher auch nicht so offiziell. Und deswegen würde ich sagen, klar, nicht die Geburtsstunde des Heel-Charakters mit Mr. McMahon, aber schon der Weg dahin.
Ich habe mir einiges aufgeschrieben, also ich finde, McMahon hat sich ja einige Male auch widersprochen tatsächlich. Zum einen sagt er ja, er hat mit Bret das ausgehandelt, er hat mit Bret quasi ausbaldowert, dass er einen Vertrag bei WCW unterschreibt, weil sich der Bret nicht mehr gerechnet hat, weil er zu viel Geld bekommen hat und aus wirtschaftlicher Sicht hätte das keinen Sinn mehr gemacht. Gleichzeitig sagt er ein paar Minuten später, ich wollte ihn eigentlich nicht verlieren, ich wollte ihn eigentlich behalten, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Und ich verstehe schon, es gibt heute auch immer zwei Sichtweisen über diese ganze Montreal Screwjob-Geschichte und da könnte man auch einen Podcast drüber stundenlang machen. Ich will nur eines erwähnen, also es wurde immer wieder darauf angesprochen, ja, im Wrestling, wenn der Vertrag ausläuft und so weiter, dann macht man das Richtige. Man hat es jetzt nicht explizit erwähnt, was das Richtige ist, aber das Richtige ist natürlich, du gehst auf den Schultern quasi aus der Firma raus, gibst den nötigen Rub dem Nachfolger von dir, gibt, also verlierst den Titel und schaust, dass dein Nachfolger over ist, damit es der Firma weiterhin gut geht. Aber es wurde halt zu keinem Zeitpunkt hier erwähnt, dass der Bret Creative Control in seinem Vertrag hatte über die letzten Tage in der Firma. Und deswegen war ja Bret absolut im Recht hier, weil wenn man ihm Creative Control gibt, das ist ja auch, Hogan hatte das ja bei WCW auch, dann darf man sich halt auch nicht wundern, wenn diese Creative Control dann auch genutzt wird. Also ich fand das schon, natürlich was McMahon, Aber ich fand das, wie gesagt, sehr einseitig und ich finde, McMahon hat sich einige Mal einfach auch so selbst widersprochen.
Er hat an einer Stelle aber auch gesagt, dass Bret Hart das Geld, was WWE in ihn investiert hat, eigentlich aktuell nicht wert sei. Und auch diese 3 Millionen, dass er das eigentlich nicht wert sei, sondern dass er eigentlich ja auch froh wäre, dass Bret Hart nochmal so eine große Summe hier bekommen würde und dass er
Da können wir auch gleich dann auf das zweite Segment mit eingehen, weil es gab ja einen Zweiteil.
Ja, können wir gerne machen, dann machen wir es in einem Rutsch.
Da spielt ja auch noch mit, dass der Vince sagt ja dann im zweiten Teil, Brett hat sich verkauft und ich habe ihm dabei geholfen.
Ja.
Aber wieso hat sich denn der Brett verkauft? Der wollte ja ursprünglich nicht weg. Der Vince kam ja auf ihn zu und hat gesagt, Junge, du kostest mir zu viel, ich will dir das Gehalt nicht mehr zahlen, überspitzt ausgedrückt. Und natürlich hat Brett erst dann die Verhandlungen mit WCW begonnen. Der wollte ja nicht WWE verlassen.
Ja.
Und dann aber zu sagen, ja, Brett hat sich verkauft, ich meine, das finde ich schon ein bisschen schäbig tatsächlich.
Ja, aber ich glaube genau das ist schon so eine gewisse Andeutung in die Heel-Richtung, weil er sagt ja auch nicht nur, dass Brett sich verkauft hat und er habe ihm dabei geholfen, sich zu verkaufen, was ja so eine moralische Geschichte auch ist, was gleichzeitig bedeutet, dass Miss McMahon auch natürlich seine Leute irgendwo da unterstützt oder sonst irgendwas, aber es ist schon moralisch auch schwierig. Und er sagt ja auch gleichzeitig, er macht ihm keinen Vorwurf dabei, aber wenn man jetzt mal so in den Lockerroom hier gehen würde, da würde es eine lange Schlange an Wrestlern geben, die würden sich auch verkaufen mit meiner Unterstützung. Also das ist schon sehr zwiespältig und sehr fadenscheinig, was er hier dann eben sagt, wenn man drüber nachdenkt. Und ich finde die Art und Weise, wie er das vorträgt, weil er ist ja schon sehr emotionslos eigentlich. Da ist kein Zorn so wirklich, sondern es ist eine gewisse Bitternis, vielleicht sogar ein bisschen eine Trauer dabei. Aber es ist nicht, dass er jetzt irgendwie ausrasten würde, sondern er spricht in einem ganz ruhigen, kontrollierten Ton, auch nicht mit großen Gesten oder sonst irgendwas, auch nicht mit Vince McMahon Facials irgendwo, sondern wirklich dann nur mit Jim Ross im ruhigen Ton. Ich finde, das macht sehr viel aus, aber man muss eben auch darauf achten, was er eben sagt. Und wie du es schon sagst, da sind Andeutungen dabei und es sind auch ein paar Widersprüche dabei. Auch die Geschichte mit dem, wie sollte eigentlich ein Wrestler aus der Promotion gehen? Weil es geht ja hier auch ganz oft um diese Tradition. Es geht darum, dass Bret Hart das Business und die Wrestler, die Company, dass der das alles nicht respektiert hat. Und dann fragt Jim Ross, ja, wenn wir ein Buch hätten schreiben sollen, wie Bret Harts Karriere enden sollte, das war jetzt im ersten Teil quasi der Abschluss, dann sagt Vince McMahon ja auch, ja, ich hatte mir ein großes Match vorgestellt gegen einen aufstrebenden, gleichwertigen Gegner und am Ende nach einer gewaltigen Schlacht, die Bret Hart verliert, steht er auf, reicht seinem Gegner die Hand und zeigt hier Würde und Ehre wie ein wahrer Champion, ne, und geht dann quasi, reitet in den Sonnenuntergang irgendwo. Und also ich fand das schon sehr interessant. Ich habe diese Promo lange nicht mehr in der Gänze gesehen und jetzt auch mit so ein bisschen Abstand finde ich das schon echt spannend, weil Vince McMahon dann auch auf der einen Seite immer wieder so ein bisschen persönlich über Bret Hart spricht, auch auf die 14-jährige Zusammenarbeit verweist, was gerade im zweiten Teil dieser Promo dann extrem wichtig ist, wo er dann sagt, ja, wie soll ich mich fühlen nach 14 Jahren Zusammenarbeit, dass jetzt sowas passiert ist? Natürlich fühle ich mich da nicht gut bei, ne? Zugleich sagt er eben auch, ja, aber ich bereue das nicht, was ich getan habe, ne? Und sondern er bereut viel eher, dass Fans, Familien und dass sie alle verletzt worden sind und das nur aufgrund von Bret Hart. Und das sind diese Geschichten, die er dann eben dem guten Bret hier in die Schuhe schiebt eigentlich. Und deswegen, also es ist ein sehr ambivalentes Promo-Segment, was wir hier eben haben und auch ein sehr persönliches, weil ich glaube, dass da tatsächlich auch sehr viel von Vince McMahons Person und von dem, was er gerade denkt und fühlt, dass da sehr viel drin ist, gewürzt eben mit der notwendigen Unterhaltung, Sports Entertainment, die irgendwo dazugehören.
Was er aber auch wirklich denkt. Also ja, ich glaube schon, dass das wirklich auch seine Sicht der Dinge ist, die er nicht nur hier vertritt im Fernsehen, um am Ende besser darzustellen, sondern ich glaube, das ist auch wirklich der Charakter. Gut, ich weiß es nicht, aber ich befürchte und glaube, dass er das auch wirklich genauso, wie er es gesagt hat, auch genauso fühlt und denkt und mitgeht. Ich würde euch gerne mal fragen, so aus heutiger Sicht betrachtet, wie wirkt denn diese Promo jetzt im Vergleich zu damals aus heutiger Sicht auf euch und mit dem ganzen Wissen, was danach passiert ist und mit dem ja wirklich ersten richtigen Aufbrechen der vierten Wand?
Boah, schwierig. Markus, willst du zuerst?
Es hat mir nicht sonderlich gut gefallen beim nochmal anschauen, weil mir waren da zu viele Widersprüche und ich fand das ein bisschen auch ekelhaft tatsächlich, wie er dann diese Vertragsdetails auch erwähnt hat, was er Brettings über WCW verdient und so. Und tatsächlich, als er dann auch noch den Bogen eben gespannt hat, ja, Brett hat sich verkauft und so weiter. Also man hört schon, also ich würde hier wahrscheinlich auch eher einfach die Seite von Brett einnehmen. Meines Erachtens nach war er, also natürlich kann man auch irgendwo den McMahon verstehen, der den Gürtel da haben will, wo er das bestimmt als Chef. Aber prinzipiell, wenn du Creative Controlling Vertrag gibst, dann musst du es auch einhalten. Und ich fand es ein bisschen widerlich, tatsächlich die Segmente. Ich fand sie interessant und ich habe da wirklich ganz gespannt auch zugehört. Aber ich fand den McMahon unglaublich unsympathisch, tatsächlich.
Mir ging's so ähnlich, aber ich muss auch sagen, ich konnte da auch nicht meine Augen von abwenden. Ne? Also ich habe da wirklich an jedes Wort hat man hier auf die Waagschale gelegt. Ne? Und das hat's dann hier auch so besonders gemacht. Und man hat gemerkt, wie wichtig das hier gewesen ist und dass das so ein Stück Geschichte ist. Und ob ich das jetzt anders sehe als damals, ich glaube schon, weil ich natürlich ein bisschen mehr Hintergrundwissen irgendwo habe, weil ich auch, glaube ich, emotional ein bisschen mehr Abstand habe. Aber natürlich Vince McMahon hier mit sehr, naja, ich sag mal, einer sehr selbstgerechten Argumentation teilweise, in der er sehr oft auch als der Gönner dasteht. Trotzdem fand ich das unterhaltsam und ich fand das auch eine spannende Art und Weise, wie man so einen Moment dann eben aufklärt, weil es eben auch nicht wutentbrannt ist oder sonst irgendwas, sondern weil er eben dieses Kalkül hinter ist. Und das hat mir eigentlich hiermit am besten gefallen, mit welcher Ruhe und welcher Bedachtheit das irgendwie gemacht worden ist. Nicht, dass das jetzt fehlerfrei gewesen wäre, absolut nicht. Also da waren, wie Max schon gesagt hat, da waren schon so ein paar Widersprüche irgendwo drin. Trotzdem in der Ausführung fand ich das absolut genial und war da immer noch hooked irgendwo. Und Shaggy, wie war es denn bei dir?
Ja, also im Grunde so ähnlich wie Markus das letzten Endes gesagt hat. Und ich finde auch, dass ein Bret Hart, der auch eigentlich seine Sicht der Dinge hätte auch nochmal kundtun können, das wäre spannend gewesen, irgendwie zu sehen, wie Bret Hart sich da in dem Fall ausdrücken würde und Vince McMahon, wie auch Markus gesagt hat, wirkte hier auch schon tatsächlich so ein bisschen wirklich ein bisschen abgehoben, ein bisschen arrogant und man hat auch gemerkt, dass er auch versucht, sich einfach besser darzustellen. Und ich finde diese Promo, ich meine, wir reden halt so lange darüber, weil das wirklich eigentlich so der Grund war, warum auch jetzt diese Shows ausgesucht haben. Das ist ja auch
war auch der einzige Grund, wenn man die Shows gesehen hat.
Ist ja auch so, ist ja auch das Größte, was da letzten Endes passiert ist. Aber auch hat man diese Survivor Series 97, das was da passiert ist, das Ende immer wieder mal angeschaut. Aber ich habe mir diese Promos hier schon echt lange nicht mehr angeschaut und ich finde, die sind fast genauso wichtig, einfach ein großer Moment in der Wrestling-Geschichte, der wirklich vieles auch verändert hat. Nicht nur dann die Ausrichtung der WWE mit dem Charakter Vince McMahon, sondern auch wirklich, dass man das erste Mal einfach hier Dinge erfahren hat, die man sonst so im TV niemals erfahren hatte. Heute Sachen, die man im Internet erfährt, aber damals gab es sowas eigentlich nicht. Das war wirklich ein großer Moment, was Besonderes und deswegen muss ich sagen, für mich heute irgendwie immer noch eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz tolle Einblick irgendwie hier in den Kopf von Vince McMahon und hinter die Kulissen des Wrestlings.
Aber geht's euch nicht auch so? Also mir ist es oft dann, als ich auch Nitro dann geschaut habe, einfach so in den Kopf gegangen, was man da verschenkt hat an Potenzial. Also ja, Bret Hart war ein Riesenthema in beiden Sendungen, war wahnsinnig over, war Champion, der eigentlich nie verloren hat, war einer der größten Stars überhaupt. Und ich habe dann, also man denkt halt irgendwie unwiderruflich trotzdem daran, was WCW dann aus dem Hitman gemacht hat. Ich denke mir auch, was wäre, wenn man bei WCW den Hitman gescheit eingesetzt hätte? Wie wäre dann vielleicht der Montagabendkrieg verlaufen? Das ist halt auch unglaublich spannend und ich weiß nicht, ein bisschen ärgerlich aus heutiger Sicht, noch immer irgendwie.
Ja, absolut. Also wie Bret Hart bei der WCW eingesetzt worden ist, wie dann seine Karriere hier ein Ende gefunden hat, absolut unwürdig für das, was der Mann auch in seiner Karriere geleistet hat. Ich möchte an der Stelle eine Sache noch mal ganz kurz hier noch mal so ein bisschen rezitieren, weil es wurde ja auch in Bezug darauf genommen, dass ja Bret Hart auch Vince McMahon angegriffen hat. Also nicht nur, dass er ihn angespuckt hat, das hat man ja im Ring noch gesehen, und auch, dass er dann eben Backstage ihn noch attackiert hat und Vince McMahon ja gesagt hat, so, ich hab mich nicht gewehrt quasi, sondern ich
war. Aber wenn ich mich gewehrt hätte, dann wäre es aber ganz anders gelaufen, hat er gesagt.
Genau, das ist nämlich das, was er dann im zweiten Teil sagt. Also im ersten Teil hat er gesagt, so, ja, nee, ich hab mich ja nicht gewehrt, ne, sondern das war ein Schlag, den konnte er haben. Und dann wird er ja gefragt, darf Brett denn zurückkommen irgendwo? Und dann sagt Vince McMahon ja auch, was ich auch interessant fand, sagte, ja, es ist ein merkwürdiges Geschäft manchmal, aber ja, unter bestimmten Umständen wäre es möglich, wenn er zurückkommen würde, ehrliche Entschuldigung, andere Verhaltensweise und so weiter und so fort, aber eins muss klar sein, es gibt keine freien Shots mehr und ich bin mir sehr sicher, dass er im Gegensatz zu Shaggy damit keine Schnäpse gemeint hat, sondern garantiert hat er damit natürlich die Schläge gemeint irgendwo, also auch, dass er dann sagt, ja, es ist möglich, es ist alles möglich. Das ist ja auch was man immer wieder dann im Wrestling-Business immer wieder gehört hat. Jetzt gerade in den vergangenen, ich sag mal, 20 Jahren, irgendwie, wo es Streitereien gegeben hat und irgendwie ist dann trotzdem jeder wieder irgendwo bei WWE gelandet. Mhm. Na, deswegen diese Grenze zwischen
Vince McMahon. Auch der Brett.
Ja, auch also, der Brett, genau. Und diese Grenze zwischen Vince McMahon Character oder Vince McMahon Person und Mr. McMahon Character, die ist dann hier schon sehr fließend. Und das finde ich eben so spannend. Und klar, dass er dann am Ende damit quasi hier endet, dass er quasi Bret Hart absolut nochmal unterbuttert und sagt, ja, hey, du bist halt nicht die Excellence of Execution gewesen. Ne? Allein dadurch bist du es eben nicht. Und du bist nicht der Beste. Und die Chancen hast du hier bei der Survivor Series vertan. Und dann im ersten Teil eben dieses ständige Brett screwed Brett. Also da hat er dann auch schon schmutzige Wäsche gewaschen. Zwar auf eine ruhige Art und Weise, aber wenn man drüber nachdenkt, hat er da ordentlich nachgetreten. Und das wundert ja auch nicht wirklich Shaggy, oder?
Nee, absolut nicht. Also kann man total nachvollziehen, dass er das so dargestellt hat letzten Endes. Und aber wie gesagt, ich meine, im Grunde sind wir eigentlich schon durch mit unserem Podcast, oder? Wir haben jetzt alles Wichtige aus den Shows jetzt schon besprochen. Dann könnten wir uns eigentlich von den Hörern jetzt auch schon verabschieden,
ja, aber ist noch was Wichtiges passiert. Ja, aber warst nicht du derjenige, der uns dann noch das Match von Eric Shelley groß angekündigt hat zu Beginn?
Na gut, dann würde ich sagen, lass uns doch weitermachen, okay. Sonst habt ihr recht, sonst
genau, aber
haben wir das Match leider nicht mit auf dem Start. Aber es ist unglaublich wichtig, was hier passiert ist. Es ist Wrestling-Geschichte, bei der wir jetzt nochmal teilhaben durften.
Ja, und deswegen finde ich es auch gut, dass wir da jetzt wirklich erstmal beide Teile zusammengenommen haben, weil die gehören zusammen irgendwo, auch wenn die eine quasi bei Raw und die andere in der Warzone stattgefunden hat, aber die gehören zusammen, das ist ein Block irgendwo. Und ich finde es auch gut, dass wir da jetzt so viel drüber gesprochen haben, weil, wie gesagt, der Rest von Raw, da ist nicht so viel passiert und wie wenig passiert, das unterstreicht eigentlich das nächste Match. Da kommen Miguel Perez und Savio Vega zum Ring und wir hören durch die Kommentatoren, Mensch, bei denen ist die Umkleide durchwühlt worden und Sachen sind gestohlen worden und dann spielt erneut die Musik der Los Boricuas, lieber Shaggy. Ja, und dann kommt aber jemand anders raus.
Ja, dann kommt ein Team, was ja jetzt auch noch gar nicht so lange zu dem Zeitpunkt zusammen war, der Road Dogg und Billy Gunn, die beiden jetzt zusammengesteckt als Team. Wir wissen, was aus denen noch Größeres wurde. Hier waren sie schon sehr over auch zu dem Zeitpunkt und ja, vieles nicht passiert. Die hatten die Outfits, die hatten die Ketten der Boricuas an und das fanden die Boricuas nicht so gut, aber auch alle anderen Boricuas fanden das nicht so gut und die kamen dann auch noch zum Ring.
Ja, es war ja gar kein richtiges Match irgendwo. Das war ja ratzfatz wieder vorbei. Es gab einen kurzen Angriff draußen auf der Rampe und dann kamen die anderen Boricuas dazu. Die Outlaws rannten weg und das war's. Markus, was war das? Das hat 2 Minuten gedauert und man hat sich gefragt, warum?
In meinen Notizen habe ich auch nur WTF-Fragezeichen geschrieben. Ich weiß nicht, was das war. Also man muss vielleicht noch erklären, dazu sagen, New Age Outlaws, damals dann auch kein Teil der D-Generation X.
Ja.
Einfach nur so ein, Jack jetzt auch gesagt, ein frischer Act. Und ja, ich weiß, das war nix. Also ich habe wirklich nur, ich weiß nicht, was ich. Ich habe nichts dazu zu sagen, tut mir leid.
Ja, und vor allem bei In Your House, D-Generation X, sollten dann ja in naher Zukunft auch Tag Team Gold sich umschnallen. Also das muss man auch nicht vergessen, weil bei D-Generation X da sind die Legion of Doom nicht mehr Tag Team Champions, sondern dazwischen haben sich dann die New Age Outlaws hier den Titel geholt. Also ganz komische Geschichte, also sehr merkwürdig. Danach gibt's ein Hype-Video zu Ken Shamrock, was ich eingangs schon angesprochen habe, wo drüber gesprochen wird, was so seine Philosophie ist, hier dranbleiben und kämpfen und so weiter und so fort. Er ist ein Fighter, einfach um ihn da noch Richtung Title-Shot noch stärker aufzubauen.
So geil.
Also das war gut gemacht. Also die Hype-Videos, das kann ja WWE seit Urzeiten. Ja, und dann sind wir im Jahr 97 und im Jahr 97 haben wir auch Minis gehabt und wir bekommen als drittes Match des Abends, wenn man das Match der Boricuas und der New Age Outlaws hier als Match bezeichnen möchte, haben wir ein Six-Man-Tag und zwar auf der einen Seite Mini Nova, Max Mini und Taurus gegen Tarantula, El Torito und Battalion. Mensch, Markus, ich hatte ganz vergessen, dass das ja auch noch Teil des Programms 97 gewesen ist.
Ja, ein Minis-Match oder wie man heute dazu sagt, NXT, fand ich ganz interessant, weil wir Sunny als Ringrichter.
Das war einer, glaube ich, Adam Page, das habe ich, glaube ich, erkannt.
Adam Page? Nein.
Ja, da war einer mit so einem großen Kopf.
Das ist, ja, das Adam, ist Cole. Adam Page. Ja, entschuldige mal.
Ach, Adam Cole, Entschuldigung. Ach, verdammt. Ich sollte vielleicht dann doch nicht. Aber bevor ihr mir den Witz wegnehmt, der rechnet jetzt natürlich damit, dass ich sage, das mit den Masken, das waren wahrscheinlich Markus und Olaf, zwei zumindest von denen. Das werde ich natürlich nicht sagen, weil es nicht witzig ist, weil ihr in dem ja auch einfach auch noch nicht alt genug wart, um zu wrestlen.
Sunny als Ringrichterin, also Sunny ja. im Streifenkostüm, das kennt sie auch ganz gut, ist ja auch erst kürzlich aus der Haft entlassen worden. Gratulation an dieser Stelle. Ja, ansonsten war das einfach ein Schwachsinn, weil das Match selbst, also das war immer so ein Comedy-Match und ja, ha, die kleinen Jungs, und dann gab es auch so ein Segment, als die so, also in die Seile gelaufen sind und Sunny hat einen Leapfrog gemacht und hat sich dann dem einen gegenübergestellt, hat die Hand so ausgebreitet, hat gesagt, stopp! Und dann ging plötzlich das Licht aus.
Ja, und dann ertönte die Musik von Kane und der kleine, junge Bruder des Undertaker kam mit Paul Bearer hier zur Halle, in die Halle, und die Minis rennen wie Hühner durch den Ring, und es ist blanke Panik im Ring ausgebrochen, springen raus, verstecken sich hinter Jim Cornette, der das auch sehr gut verkauft irgendwo, und es herrscht blanke Panik. Das muss ich sagen, mochte ich irgendwo, weil ich finde, da haben sie diese Angst vor Kane und seiner Unberechenbarkeit ganz gut gespielt, aber Kane blickt einfach nur böse, bleibt oben stehen. Ja, und Shaggy, dann greifen die Headbangers ein.
Ja, warum auch immer die Headbangers, aber ganz kurz muss ich nochmal darauf eingehen. Du sagst, sie haben die Angst sehr, sehr gut gespielt, indem sie wie verrückt durch den Ring erstmal rennen, die ganze Zeit. Halt
comic-mäßig, Mann.
Ja, okay, aber okay, und dann
halt. Das passt wie doch gar nicht mehr in diese Zeit.
Nee, also, überhaupt nicht.
Ja. Überhaupt nicht. Das ist echt wie aus der Zeit gefallen letzten Endes. Und dann kamen natürlich, wie du es gerade gesagt hast, die Headbangers und ja, wollten nochmal auf Kane losgehen. Der war am Ende aber dann doch zu stark für die Headbangers.
Im Kofferradio,
ja.
Nicht vergessen. Die Boombox. Haben eine Boombox auf dem Rücken von Kane zerstört.
Aber gab's da mit den Headbangers und Kane noch eine längere Geschichte, die ich irgendwie auch vergessen oder verdrängt habe? Oder warum waren es jetzt hier die Headbangers? Oder ist das einfach der rote Faden, dass hier Dinge passieren in der Show, die man einfach nicht verstehen muss, oder?
Ich glaube, hier ging es einfach nur darum, dass Kane gegen zwei Leute antreten soll und dass er eben diese Boombox, die ging sogar, glaube ich, an den Kopf, nicht nur an den Rücken, ich glaube, die ging sogar an den Kopf, dass er die wegsteckt, obwohl die ja auch auseinandergefallen ist, kaum, dass sie irgendwie was berührt haben, wenn man ehrlich ist. Ich glaube, da ging es einfach nur darum, weil er hat ja dann auch alles eingesteckt, was die Headbangers ihm da entgegengeworfen haben, und am Ende gab es dann eben zwei Tombstones. Und es ging nur um die Dominanz und um auch nochmal darauf zu verweisen, dass der Undertaker würde nie im Leben gegen Kane antreten. Da sind wir ja noch in der Zeit. Also, oder Markus?
Ja, sehe ich ganz genauso. Also das war einfach, Kane nochmal stark darzustellen. Und ja, ansonsten, also mit dieser Szene ging ja die erste Stunde von Raw zu Ende. Raw is War, der Sendeteil war am Schluss. Und also das hat, was soll ich sagen? Also es war, Why Brad Why war ganz interessant. Aber ansonsten war da erst einmal nix, oder?
Nicht so wirklich.
Yeah, anything can happen in the WWF.
Ja, dann bitte soll das aber auch so sein.
Also ja, das ist passiert. Ja auch erst alles passiert.
Ja, ich meine, hallo, ein Gürtel wurde gestohlen. Es gab hier Schmuck wurde gestohlen. Und es gab Minis und Kane und Sunny. Mein Gott, was willst du noch alles? Ansprüche hier.
Ich glaube, Markus hätte lieber die NWO, oder?
Frauenschläger haben wir auch noch gehabt, weißt du?
True Crime. Blackman vermisst, tatsächlich. Der kam die ganze Sendung, der war damals noch nicht dabei.
Ach ja. Ich würde sagen, wir schalten mal rüber, oder? Wir schalten einfach.
Lass mal umschalten.
Einmal rüber zu WCW Nitro. Und WCW Nitro beginnt auch wieder mit einem Rückblick auf die vergangene Woche, wo die NWO den Stinger ordentlich bearbeitet und zusammengeschlagen hat. Aber die WCW befindet sich ja auf dem Weg zu World War III. Und die Show hier wird gleich eröffnet von der NWO höchst selbst, Shaggy.
Ja, von der NWO, also du hast es gesagt, Rückblick auf letzte Woche, wie Sting diesmal auseinandergenommen wurde, nicht umgekehrt, wie Sting normalerweise alle mit dem Baseballschläger umgehauen hat in der Zeit, das war ja meistens dann immer das Ende, hier in dem Fall ging es mal andersrum, und die NWO kam zum Ring in der großen Besetzung, also im Grunde die hier auch die Outsiders mit Tag-Team-Gürteln, nicht ihre eigenen, auch vielleicht sollten wir hier auch nochmal auf die aktuellen Titelträger eingehen, die kamen zum Ring mit, ja, war die ganze NWO war dabei, Kurt Hennig, Vicious and Delicious natürlich waren dabei, ein Conan war dabei, ein Vincent war dabei. Also im Grunde die
Macho wirklich, Man.
Der ja. Macho Man war dabei, den habe ich vergessen. Alle waren im Ring Easy und dann riefen, ja, die riefen aber dann noch jemanden zum Ring, der auch ja, zumindest jetzt auf dem Network mit einer komischen Musik zum Ring kam.
Aber Markus? Die Musik, ich habe die noch nie gehört. Also es kam mir vorher noch ein bisschen was, bevor der Hogan kam, weil der Shaggy ist gerade erwähnt, wollte ich kurz darauf einsteigen. Das war so ein Fake-Theme quasi von Jimi Hendrix, aber ich fand das nicht so schlecht im Vergleich zu dem, wie die Musiken ansonsten overdubbed werden. Aber ich habe das noch nie bewusst wahrgenommen. Ist das neu?
Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gewundert. Und ich weiß auch, dass die letzten Male, wo wir Hogan in dieser Zeit gehabt haben, dass die Musik ja noch anders gewesen ist. Die
NWO-Musik
war ja, genau. Auch da einfach.
Ja, da kam es jetzt immer mit der NWO-Musik, das stimmt. Ja.
Keine Ahnung, vielleicht haben sich da was anderes überlegt. Man kann natürlich jetzt hier auch noch drauf eingehen, was quasi da gesagt worden ist, weil Scott Hall
unbedingt. Weil, da möchte ich gar kein Gretchen, Scott Hall hat mit dem Larry Zbysko angelegt und ich fand das sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Übrigens gab es da eine frühe Variante auch der Umfrage von Scott Hall.
Ja.
Wer ist hier, um WCW zu sehen oder seid ihr nicht hier, um die coolen Jungs der NWO zu bejubeln? Wobei man sagen muss, Cincinnati, Ohio war schon zumindest gut die Hälfte mindestens der NWO durchaus positiv gegenüber gestimmt, also war eine NWO-Town, aber ich wollte nochmal hier auf Hall eingehen, der Larry Zbysko angesprochen hat, der hat nämlich gesagt, wir haben uns alte Wrestling-Tapes von dir angeschaut, haben aber leider auf Schnellvorlauf drücken müssen und du hast dich trotzdem nicht bewegt. Also ich habe das nicht so cool weitergegeben wie der Hall, aber ich fand das richtig lustig. Ich weiß nicht, das war ein cooler Spruch, der hat mir irgendwie gefallen.
Da muss ich auch lachen, das ist ja auch so eine Insider- Beleidigung im Prinzip irgendwo. Das
stimmt auch,
ja. Und sagt ja dann auch irgendwie, du bist so langsam und du bist so alt, sogar Eric Bischoff könnte dich besiegen. Das sollte ja im späteren Verlauf auch noch eine Rolle spielen. Wir haben Kevin Nash, der hier die Steiner Brothers nochmal beleidigt und hier auch die Einsteiners nennt und sagt, hey, wir haben doch die Gürtel, ne? Jeder kann sehen, dass wir die Champions sind und verweist dann nochmal auf den Giant und sagt hier, wir beide, wir sind die einzigen wirklichen
Quasimodo,
ja, genau.
Auch gesagt zum Giant.
Ja, genau.
Das auch, das aber was Scott Halls Performance des Giants am Rand, wie er den so nachgemacht hat, das fand ich, sah sehr witzig aus.
Ja, das ist halt so ein bisschen Scott Hall Standard irgendwo. Dieses,
ja, aber es war
dieses Stumblen oder wie man es auch immer nennen mag. Aber Kevin Nash auf jeden Fall hier noch mit der Ansage, hier, du kannst gerne auch der einzige Riese im Geschäft bleiben, quasi Modo. Ich bleib lieber 6'10" sexy und bin too sweet. Also da die klare Ansage. Und Eric Bischoff ruft dann eben Hulk Hogan raus und Hulk Hogan ist nicht allein, lieber Markus, sondern das ist dann der zweite Aufreger, den wir hier in der Episode haben. Rick Root ist dabei.
Genau, Ravishing Rick Root, der eigentlich Teil der D-Generation X bei WWE zu dem Zeitpunkt war, mit Vollbart. Diesmal hat er sich den Vollbart abrasiert, kam im bekannten Schnauzer zum Ring, um zu zeigen, Leute, das hier ist live und was ihr gleich am anderen Sender vielleicht sehen werdet, ist nur aufgezeichnet. Dazu muss man sagen, Rick Root hat nach dem Montreal Screwjob die Promotion der WWE verlassen und sich der WCW angeschlossen und hat hier tatsächlich auch noch eine Promo gehalten und darauf Bezug genommen. Er meinte, ja, what a difference a day makes. Ich möchte heute über richtig und falsch im Pro Wrestling sprechen. Falsch ist, dass Shawn Michaels sich World Champion nennt, ohne jemals Bret Hart besiegt zu haben. Falsch ist Vince McMahon, der dem Ringrichter die Anweisung gibt, die Glocke zu läuten und Bret um den Titel zu betrügen. Aber richtig ist, dass Bret die Titanic verlassen hat und Schutz bei der NWO gefunden hat. Richtig ist auch, dass die NWO die WCW zerstören wird. Und richtig ist auch, dass die NWO dem Stinger die Scheiße aus dem Leib geprügelt hat letzte Woche. Also ich fand das schon recht clever. Also zum einen hat man hier natürlich klar auf den Montreal Screwjob auch Bezug genommen, lange tatsächlich bevor bei WWE das Segment kam. Und man hat das aber gleich mit der Sting- und NWO-Storyline verbunden. Und wir wissen ja, also viele Leute wussten es damals auch, Ravishing Rick Root und Sting, die hatten ja auch mal eine große Fehde bei WCW am Laufen. Und ich fand das eigentlich ganz clever, wie man hier quasi das Thema im Wrestling schlechthin genommen hat und das aber gleich verbunden hat mit der Main-Storyline bei Nitro.
Man hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass Bret Hart sich der NWO anschließen werde nach dem Montreal Screwjob. Ich fand das auch echt clever und ich muss auch sagen, dass Rick Root hier nicht nur sehr, also ich habe das Gefühl gehabt, dass da viel Leidenschaft in dieser Promo steckt. Also da war nicht nur Coolness, sondern da war auch Wut drin und da war Emotion drin und aber auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Humor dabei, auch als er gesagt hat, so, ich werde mal meine 15 Minuten des Ruhms, die werde ich jetzt hier gerade mal mir nehmen und ein paar Minuten davon abzwacken. Und dann hat er eben diese Promo gehalten. Ich fand das richtig stark. Also das war für mich auch bedeutend bessere Promo, als wir dann zum Beispiel danach von Hulk Hogan gehört haben, der ja mal wieder einfach nur eine Lobeshymne auf sich selbst gesungen hat, mehr oder weniger. Shaggy, möchtest du hier noch was zu Ravishing Recruit sagen?
Ja, sehr gerne, weil ich fand auch, dass es tatsächlich eine starke Promo ist und es ihm auch, glaube ich, wichtig war, das auch so nochmal zu sagen. Das hat man gemerkt, weil du es ja auch schon gesagt hast, der Grund, der Montez Good Job ist ja auch einer der Gründe gewesen, warum Recruit einfach auch keinen Bock mehr hatte. Und er hatte halt die Vertragsmöglichkeiten, einfach weil er keinen festen Vertrag hatte, jetzt hier direkt zu wechseln. Und das war schon ein großer Moment. Leider muss man noch sagen, wahrscheinlich Recruits größter Moment bei der NWO, der war jetzt hier schon.
Ja, also das ist wahrscheinlich auch so. Auch da könnt ihr natürlich gerne mal nachhören bei den Helden aus der zweiten Reihe. Da hatten wir ja auch schon ein Porträt zu Ravishing Recruit. Fand ich eine echt starke Promo. Und Markus, danach die Hogan-Promo war dann irgendwie so, ja, dieses Übliche halt, ne?
Ja, fand ich aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch in Ordnung. Man hat ja auch irgendwie, ich habe nur aufgeschrieben, es ist geil, dass ich bin, quasi. Also
in deinen Notizen jetzt? Das sage ich mir jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue.
Ich dachte auch, Markus hätte sich einfach nur mal so in den Blog geschrieben. So, weißt du, so.
Ja, und er hat auch jetzt Ding, werden wir nie wieder bei WCW sehen, Entschuldigung. Und also was mir auch noch aufgefallen ist, am Ende hat er irgendwie die Namen alle aufgezählt, hat gesagt, Nash und Hall und Macho und so, es hat alle NWO for life. Aber den Conan, den hat er vergessen.
Tja.
Fand ich schade.
Kann passieren. Naja, auf jeden Fall, das war hier das Opening-Segment.
Aber, ja. Entschuldigung, ich bin, eine Sache noch, also, wenn du es einfach vergleichst, so, das waren jetzt, sagen wir, ungefähr 20, 25 Minuten. Und wenn du das halt vergleichst mit den ersten, ja, 15, 20 Minuten bei Raw, da fand ich also Nitro auf jeden Fall, also deutlich, deutlich besser. Obwohl wir Austin gesehen haben, aber das war ja auch nur ganz kurz. Und da fand ich das viel auch mit Recruit eben und die ganzen Promos und so weiter. Also hat mir Nitro deutlich besser gefallen zu dem Zeitpunkt.
Mir war es ein bisschen zu lang bei Nitro. Also diese Hogan-Geschichte hat mich dann ein bisschen gelangweilt, weil sich irgendwie so ein bisschen angefühlt hat wie Everyday Business. Aber natürlich muss man da auch die Perspektive sehen. Hogan und die NWO waren damals mega over einfach und die Leute wollten das sehen. Aber ich weiß nicht, wie viel Hogan-Eröffnungspromos wir bei Nitro dann über die Jahre gehabt haben. Da war ich dann wahrscheinlich auch jetzt einfach schon ein bisschen übersättigt. Aber ansonsten stimme ich dir absolut zu. Man ist hier gleich mit einem Knall quasi eingestiegen. Diese Sache mit Rick Root, der Verweis, die Verbindung irgendwie zwischen Bret Hart und der NWO. Das war ein roter Faden, der hat sich auch durch die Show gezogen. Also kann man nicht meckern. Das war gut gemacht. Und es sollte ja dann auch so weitergehen irgendwo im Programm. Weiter ging es erstmal mit den Nitro Girls, die so ein bisschen für Unterhaltung und Zerstreuung gesorgt haben. Ja, und dann sehen wir Mean Gene Okerlund hier am Entrance stehen und er bittet den guten Ray Trailer heraus, Markus, den ehemaligen Bossman, den Guardian Angel, wie man ihn auch immer nennen mag, den Boss. Und der ist ja aus der NWO gekickt worden und hat gesagt, so, er wird sich jetzt die Leute hier vornehmen. Tja, aber die haben sich dann überlegt, den kommen wir zuvor und haben ihn hinterrücks attackiert.
Ja, ganz genau. Du hast eigentlich schon wunderbar zusammengefasst. Ray Trailer hat sich irgendwie entschuldigt für seinen Beitritt zur NWO und wollte hier zu einer Promo ansetzen, wurde dann von der NWO allerdings attackiert, ausgepeitscht von Hogan mit dem Weightlift-Gürtel und dann auch noch besprüht, wie wir das erkennen. Zum Glück ist dann irgendwann mal der Doug Dellinger reingewankt, habe ich das Gefühl, und hat hier die NWO vertrieben, die sich hier mit Doug Dellinger nicht anlegen wollten. Ja, also das Segment hätte ich nicht gebraucht.
Nee.
Weil, also ich wäre jetzt schon bereit gewesen fürs erste Match tatsächlich.
Ja, weil das erste Match war auch ein echter Klassiker, muss man sagen.
Ja, aber ganz kurz nochmal meine 5 Cent irgendwie dazu. Erstmal finde ich sehr schön, dass Olaf sagt, die Nitro Girls sorgen für Unterhaltung und Zerstreuung. Das fand ich sehr, sehr schön. Das hat mich gefreut. Okay. Und dann ein Promo-Segment von, auch wenn es jetzt nur wenige Sekunden waren, die Ray Trailer letzten Endes gesprochen hat, das mir anzuschauen, dann schaue ich mir doch lieber nochmal die Hogan-Promo von Anfang an. Die war dann doch nochmal deutlich interessanter, als Ray Trailer am Mike letzten Endes ist. Aber hier gab es schon mal das erste Mal wieder ein Eingreifen der NWO und ich glaube, das sollte auf jeden Fall vielleicht heute noch ein paar Mal passieren, oder?
Oh ja, oh ja. Aber Shaggy, du hast auch gerade fröhlich gekichert, als ich gemeint habe, das erste Match war ein wahrer Klassiker. Da treffen nämlich Glacier und Meng aufeinander. Und es war gar nicht so ein kurzes Match, wie ich gedacht habe. Es wurde durchaus ein bisschen was gezeigt. Wo ich mich sehr gewundert habe, war, dass Meng so eine Art Rolling Senton gezeigt hat. So, huch, wo kommt denn das her? Aber ansonsten, ja, nicht besonders viel. Glacier schafft irgendwann das Comeback gegen den körperlich überlegenen Meng. Jimmy Hart springt aufs Apron, ruft irgendjemanden herbei. Es soll den Spin-Kick von Glacier geben. Meng weicht aus. Und dann gibt's den Tongan Death Grip. Der Barbarian steht irgendwie schon im Ring, weil der ist ja zu Hilfe gerufen worden von Jimmy Hart. Und während der schon im Ring steht, gewinnt Meng dann irgendwo noch. Und dann gibt's die gemeinsame Attacke. Shaggy, war da irgendwas mit dem Timing falsch oder bilde ich mir das nur ein?
Ich glaube, da war auf jeden Fall was mit dem Timing falsch, da, aber sagen wir mal so, ist letzten Endes auch egal bei dem Match gewesen. Wir machen uns gerade ein bisschen über Meng lustig, das finde ich halt, aber auf der einen Seite auch gar nicht gut. Meng, Haku ist wirklich eine Wrestling-Legende und ich achte den sehr und klar, aber diese Story mit Glacier und da sollte ja noch jemand Cooles gleich auch noch nach dem Barbarian auch noch hinzukommen, der als Face ja auch nicht funktioniert. Ernest the Cat Miller auch ganz, ganz, seltsam, oder? Also als diese Face-Zeit, diese Geschichte von an der Seite von Glacier, Blood Runs Cold, dann kommt da plötzlich ein Ernest the Cat Miller dazu. Naja, egal. Da war Glacier ja auch schon nach wenigen Wochen, nachdem er jetzt schon debütiert hat, auch schon total uninteressant geworden letztendlich. Aber ich mochte die Faces of Fear aber schon irgendwie auch ganz gerne. Gerade bei Baron und Meng, ein cooles Team eigentlich und gerade Meng Haku ist wirklich das ist ja ein harter Hund. Also mit dem würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Und vor allem, weil
aber Olaf sagt, auch noch. Wenn der Vince sich wehren würde, dann würde es
aber der Vince anders ausgehen.
Aber der Vince. Der Meng, der hätte einschlagfrei, sage ich dir, aber nicht mehr.
Und übrigens, gar nicht so kurzes Match sind trotzdem keine 3 Minuten, Olaf.
Hat sich länger angefühlt dann in meinem Kopf.
Ich fand das gar nicht so schlecht, das Match, ehrlich
gesagt. Nee, es war auch nicht verkehrt.
Also ich fand das völlig in Ordnung zu dem Zeitpunkt. Also gerade auch, wenn wir auf der anderen Seite hatten wir Jerry Lawler gegen Mark Merrow.
Das hier war besser.
Erstes Match, da fand ich das schon besser. Und das Ende war ein bisschen komisch, aber ich ansonsten.
Nee, das war schon okay. Dann Ernest Miller greift ja dann noch ein, will ja hier Glacier retten quasi. Kann ein paar Aktionen setzen, unter anderem so einen etwas halb verunglückten Step-Up vom Top-Rope gesprungenen Kick irgendwo, rennt dann aber auch in den Death-Grip und liegt dann auch am Boden. Also nicht der glücklichste Unterstützer, den wir hier haben. Ja, Markus, und danach geht's erstmal weiter auch mit einer von mehreren Vignetten, die wir hier haben, wo WCW-Wrestler über Bret Hart sprechen und den Anfang macht DDP.
Genau, er sagt irgendwie, Brett, ich kenne dich jetzt nicht persönlich, aber ich habe dich schon sehr oft im Ring gesehen, du bist verdammt gut und ich frage mich nur, also was will einer wie du in der NWO überhaupt?
Ja, tja.
Gute Frage.
Genau, lass doch einfach mal so stehen, weil das ist natürlich dann immer, ja, es ist ja ein fortwährendes Motiv, was wir dann hier eben haben, dass die WCW-Wrestler dann sich dazu äußern. Wir haben Chris Benoit dann später noch, der sich dazu äußert, auch ein Lex Luger, die dann sagen, ja, ne, ich schätze dich eigentlich und das passt irgendwie gar nicht zu dir. Man will dann eben da diese Brücke schlagen. Zweites Match des Abends, Alex Wright begleitet von Deborah gegen Steve Mongo McMichael. Ich habe hier nur stehen, Alex Wright müht sich. Mongo ist halt Mongo und zählt merkwürdig und bis gar nicht und fällt komisch. Und irgendwann dreht Steve Mongo McMichael dann durch und verprügelt Alex Wright in der Ecke, schubst den Referee weg und das ist ein DQ. Ende. Shaggy.
Ansonsten muss man sagen, Alex Wright, Steve McMichael, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, das ist ja eine riesen Match-Serie, die es zu dem Zeitpunkt gab, die sich auch über die Pay-Per-Views gestreckt hat. Halloween Havoc, davor hatten die beiden ja schon ein Match gegeneinander und das war auch nur das Übergangsmatch zum World War III. Da gab es ja nochmal das Rückmatch der beiden. Ich weiß auch nicht, warum, aber die Geschichte hat mich, ich bin ganz ehrlich, nicht interessiert.
Markus, möchtest du noch was dazu sagen?
Ja klar, da ging die Ex-Frau, die war in der Ecke von Alex Wright, Deborah McMichael, die ja später auch bei Stone Cold Steve Austin landen sollte. Ich habe mir aufgeschrieben, ein hart gefühltes Match, aber auch nicht so schlecht. Alex Wright einfach richtig gut. Und das hat man wieder gesehen.
Ja.
Finde ich, wie er einfach den Steve Mongo McMichael durch das Match geführt hat. Und ich weiß schon, also die Match-Serie hättet ihr vielleicht nicht gebraucht, aber ich sag mal, so aus Booking-technischer Sicht macht das schon Sinn, so ein Frischling, sage ich mal, wie Steve McMichael, der halt noch ein bisschen unkoordiniert ist und natürlich noch nicht hier, sagen wir mal, mitten, ja.
Noch nicht.
Ja, aber dass man den dann gegen jemanden wie Alex Wright stellt, der halt wirklich verdammt gut im Ring ist und auch Leute durch ein Match führen kann und so weiter, das macht natürlich schon Sinn, quasi da den Mongo gegen Alex mit ihm lernen zu lassen.
Vollkommen richtig. War auch mein Gedanke, wenn ich nicht ganz so zynisch gewesen wäre.
Habt ihr die Oma gesehen, übrigens beim Entrance von Alex Wright, die mit dem Enkel in der ersten Reihe getanzt hat? Fand ich gut.
Und man muss ja auch nochmal betonen, dass auch Steve McMichael ja auch in Mords Reaktionen gezogen hat. Also es hatte schon irgendwo Sinn gemacht, auch dass man ihn hier immer wieder auf die Karte platziert hat, weil der total beliebt gewesen ist. Ne? Trotzdem, also weil ich stimme dir auch zu, Markus, gerade was Alex Wright angeht, hier hat man wirklich nochmal gesehen, wie gut er gewesen ist und was er wirklich da auch ja, also der hat das Match einfach geleitet und ohne ihn hätte das hier nicht funktioniert.
Das sieht alles richtig, richtig crisp aus irgendwie. Ja. So, also da passt irgendwie alles. Vom Timing her, die Ausführung und so weiter, also soweit ich das natürlich als Zuschauer beurteilen kann, aber verdammt gut einfach.
Der genau. Alex. Und wo wir bei verdammt gut sind, zum einen, danach gab es nochmal die Nitro Girls.
Bisschen Zerstreuung.
Genau. Richtig lange, oder?
Ja.
Also, ja, das
war gut. Und dann haben wir ein Match zwischen Chris Jericho und Rey Mysterio hier. Und da muss ich mal sagen, boy oh boy, das war mal ein richtig geiles TV-Match. Also mit Aktionen, die man sonst eher aus Japan oder Mexiko kennt, inklusive einem Super Gorilla Press Slam von Jericho hier. Und dann auch zum Schluss, wo das Ding mit einer Double Powerbomb von Jericho enden soll. Bei der dritten Powerbomb springt Rey Mysterio quasi über ihn rüber, macht dann einen Springboard Hurricane Runner in den Einroller hinein gegen Jericho. Das waren 6 Minuten 30, aber die waren vollgestopft mit richtig geilen Aktionen und hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe davor gesessen und gedacht, hui, die hauen da aber mal was raus. Markus, wie ging's dir da?
Ich war jetzt nicht so überrascht wie du, wenn ich ehrlich bin. Ich meine,
ich habe gedacht, das wäre kürzer auch und dass sie sich ein bisschen zurücknehmen würden, aber die haben ja hier einfach die dicken Bomben ausgepackt.
Ja, aber Rey Mysterio und Chris Jericho, da erwarte ich mir natürlich auch starke Action, gab's auch und gab ja auch eine Geschichte im Ring, was ich sehr interessant fand, weil ja immer wieder der Rücken auch von Rey attackiert wurde, was er im Finish auch eine Rolle gespielt hat, dass er quasi aus dem Nichts dann von Rey kam, der mit einer Hurricane Runner das Match für sich entschieden hat, aber das war halt diese Action, die man damals bei WCW Nitro auch immer wieder zu sehen bekam, zwischen den Cruiserweights und ja, ich meine, Rey und Chris Jericho sind halt zwei Legenden, zwei der besten Wrestler aller Zeiten und wie gesagt, es hat mir gut gefallen, aber es hat mich nicht so überrascht wie dich. Ich erwarte mir das einfach von denen.
Ich habe gedacht, es wird deutlich kürzer und ich habe auch so ein paar von den Aktionen, also diese Super Gorilla Press Slam, den habe ich letztens.
Oh ja, das stimmt.
Den habe ich letztens witzigerweise in irgendeinem Video gesehen, was mir bei Twitter irgendwie in den Timeline gespielt worden ist. Und da war ich halt schon überrascht. Und das dann hier nochmal in so einem TV-Match zu sehen, fand ich dann recht cool, weil einfach so der Zusammenhang irgendwie da war. Aber das ist ein richtig cooles Match. Also wir haben nachher noch ein Match, was in die gleiche Kategorie fällt irgendwo. Wie du richtig gesagt hast, das war eines der Argumente, Nitro zu gucken, weil solche Matches dabei gewesen sind. Shaggy, möchtest du noch was ergänzen? Ja,
ich glaube, das Argument eigentlich. Aber ihr habt es im Grunde hier schon alles gesagt. Aber ich fand es auch ein bisschen überraschend, nicht, dass die beiden ein tolles Match abliefern können. Das wissen wir. Aber dass man ihnen auch hier wirklich die Zeit gegeben hat, über 6 Minuten und dann wirklich Aktion an Aktion gereiht, Aktionen und Matches, die man sonst eigentlich auch für die Pay-Per-Views so ein bisschen manchmal aufgehoben hat. Hier war wirklich Feuerwerk und es war ein tolles Match. Vielleicht das Match auf jeden Fall des Abends durch beide Shows hindurch.
Ja, also auch das kann man sich wirklich jetzt nochmal problemlos anschauen. Also das hält auch dem Anspruch der Zeit absolut stand. Und da sieht man auch, was die beiden da für Wegbereiter gewesen sind. Ja, machen wir weiter. Wir sehen nochmal eine Vignette. Der angesprochene Chris Benoit redet hier nochmal über Bret Hart. Er sagt, Bret Hart ist doch ein riesen Vorbild für uns alle, für Wrestler, für Fans. Und er kann sich es einfach nicht vorstellen, dass Bret zur NWO gehen würde. Naja, und dann sind wir zurück bei den Kommentatoren und sehen, wie Eric Bischoff da ein bisschen für Aufruhr sorgt und sich mit Larry Zbyszko anlegt. Der sagt, ja, dann komm doch her, dann geht Eric Bischoff weg. Und als sich dann Larry Zbyszko wieder umdreht, kommt er wieder zurück und haut ihm so ein bisschen eins auf den Hinterkopf. Das provoziert den guten Larry natürlich, steht auf und die beiden gehen so 3 Schritte weiter weg. Und dann kommt wieder die NWO, Markus, und attackiert Larry Zbyszko und dem kommt niemand zu Hilfe, außer einem Fan, der gleich verprügelt wird.
Ja, der Fan, auch da war der Tag der Lynch zum Glück sofort parat. In dem Fall war es das NWOB-Team unter Anführungszeichen. Yes. Also Hogan und Savage waren jetzt nicht dabei und Nash und Hall, sondern eben Vicious and Delicious zum Beispiel und der Vincent und eben der Bischof. Hat aber gereicht natürlich, um Larry Zbyszko hier erstmal ordentlich zu malträtieren. Und habt ihr auch gesehen, am Ende hat der Buff Bagwell das Spray ausgepackt und dem ganz in schwarz gekleideten Larry nochmal hier die schwarze Farbe aufgesprüht. Fand ich jetzt nicht so clever, muss ich sagen.
Und Eric Bischoff musste hier auch diverse Male seinen Spin-Kick zeigen. Das war auch, glaube ich.
Ja, natürlich.
Ich glaube, das war ihm sehr wichtig. Karate-Kämpfer und so. Ja, auf jeden Fall hier auch der Aufbau, weil Richtung Starcade, da gibt es ja das Match der beiden gegeneinander auch nicht gerade eins der Wrestling-Höhepunkte, die wir in der Geschichte gesehen haben. Aber damit endet dann hier auch schon die erste Stunde, die dann doch recht kurzweilig gewesen ist, abgeschlossen mit eben einem guten Wrestling-Match und eben der Attacke hier, NWO sehr präsent und vor allem auch sehr präsent mit den Eingriffen. Ich würde sagen, wir schalten noch mal rüber und machen bei Raw weiter bis zum Main-Event und dann machen wir quasi hier Simulcast, mehr oder weniger.
Lass mich aber eine Sache noch ganz kurz dazu sagen, bevor wir umschalten. Du hast es gesagt, Larry Zbyszko, Eric Bischoff, vielleicht nicht das größte Match in der Wrestling-Geschichte, aber doch wichtig genug, um da einen Bret Hart einzubauen als Special Guest Referee bei Starrcade, den man ja jetzt hier omnipräsent durch die beiden Shows hatte. Das war der Name, der ständig genannt wurde. Und was macht man mit dem? Klar, der wird Special Referee bei Larry Zbyszko gegen Eric Bischoff.
Yes, yes. Also, machen wir weiter hier mit Raw. Da ist Bret Hart auch immer ein Thema, weil wir sehen die Generation X zum Ring kommen. Rick Root macht die Ansage und ich habe erstmal mir geschrieben, Shawn Michaels, was trägt er da? Dieser Indianerschmuck, den er da um den Hals getragen hat, ist der einzige, der mir das übel aufgefallen ist. Naja.
Viele Jahre später sollte er noch merkwürdigere Kleidungsvarianten wählen, glaube ich. Also. Mit diesen komischen Oberteilen und so.
Ja, und jetzt wird hier auch auf die Geschichte natürlich Bezug genommen, dass Bret Hart nicht mehr da sein würde. Und naja, Shawn Michaels sagt, jetzt muss er halt dann eben die Freunde von Bret Hart verprügeln. Und das wäre dann zum Beispiel ein Ken Shamrock, so ein bisschen mit dem Nagel durch den Hinterkopf irgendwo. Und
was auch interessant ist, weil das wurde ja gar nicht in den Sendungen so groß transportiert. Ich meine, der Ken Shamrock hat ja wirklich mit dem Hitman und mit den Harts damals trainiert. Also die Verbindung gab es ja wirklich, nur wurde die meines Erachtens nachher nie im Fernsehen so wirklich transportiert.
Ich wusste das auch nicht und ich fand das jetzt auch hier gar nicht so passend, weil du hast auch das Gefühl gehabt, dass die Zuschauer auch nicht wirklich den Hintergrund gekannt haben und dadurch wirkte diese Aussage in meinen Augen nicht so. Shaggy, willst du noch was dazu sagen?
Zu dem Segment der DX jetzt?
Also wir haben noch Triple H, der natürlich dann hier
Sergeant Slaughter. Ja, also ich will da auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich jetzt nicht wusste, dass Sergeant Slaughters Frau nicht glücklich ist mit Slaughters Dingeling.
Ich habe die Gerüchte gehört damals tatsächlich, doch.
Ja, Triple H hat sie, oder hat er selbst, hat sie jetzt hier auch ausgesprochen. Aber interessant, wichtig, wir sollten es hier nochmal sagen, hier war ja auch ein Rekrut, ihr habt es gesagt, auch dabei. Genau. Und das ist schon was Besonderes. Also hier ihn dann quasi nochmal, das war ja jetzt danach und ich weiß nicht, ob wie die WWE-Offiziellen, die werden ja sicherlich auch Nitro gesehen haben, als dann da ein Rekrut auftauchte. Haben die vielleicht kurz überlegt, weil wir wissen ja, die Sendung ist aufgezeichnet gewesen, da irgendwie vielleicht nochmal was zu machen, aber es ging ja nicht.
Nee, es ging ja nicht, weil dann im Anschluss ja diese Attacke mit Sergeant Slaughter, das ist ja story-relevant gewesen und du kannst ja auch nicht einfach da live was rausschneiden. Ich glaube, das funktioniert nicht so einfach.
Ja, aber Slaughter der hat ja am Ende hier dann die Attacke abbekommen und man muss sagen, ich finde schon, dass er den Pedigree sehr gut verkauft.
Oh ja.
Das vielleicht mal erwähnenswert.
Ja. Absolut. Also es gab natürlich von Triple H dann hier, wie Shaggy hat so ein bisschen angedeutet, ja hier diese Penis-Gags Richtung Sergeant Slaughter und damit hat er ihn dann ja auch aus der Reserve gelockt und dann gab es eben unter anderem Schlag mit dem Koffer hier, es gab den Pedigree und dann wurde er noch einmal unter einem Klopapier X begraben. Also die einen sprayen mit schwarzer Farbe auf schwarze T-Shirts, die anderen benutzen Klopapier, also von daher, naja. Und dann sind wir an dem Punkt angelangt, auf den sich Shaggy am meisten gefreut hat hier. Wir haben ein Match zwischen Scott Taylor und Eric Shelley. Und ich muss sagen, ich habe erstmal Eric Shelley gegoogelt, weil ich den nicht kannte. Und naja, es ist auch nicht verwunderlich wirklich, oder?
Hast du was gefunden?
So. Ja, es gibt einen Cage-Match-Eintrag, aber es ist nichts Weltbewegendes. Also keine Ahnung, wo sie ihn noch hervorgekramt hatten, aber...
Ja. Man muss dazu sagen, es war ja Teil eines Turniers damals um den neu kreierten Light Heavyweight.
Eine Erfolgsgeschichte.
Die Erfolgsgeschichte führte hier in diesem Match weiter. Und das Match war auch so interessant für das Publikum, dass sie eigentlich sehr ruhig waren. Aber vielleicht wollten auch alle nur lauschen, weil die Kommentatoren ja auch parallel noch mit Jeff Jarrett telefoniert haben während des gesamten Matches.
So wichtig war dieses Match, weißt du?
Ja. Ich habe aber auch aufgeschrieben, das Match ist mir so wurscht. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es geendet hat. Ich habe, da steht noch, wie Fahrstuhlmusik oder Einkaufszentrumsmusik. Das hat halt wirklich neben diesem Anruf von Jeff Jarrett so, das Match plätscherte so vor sich hin. Also, es war völlig egal. Also, es war mir wurscht.
Also, Scott Taylor hat am Ende mit dem Dropdown DDT vom Seil gewonnen.
Danke.
Also, der ist weitergekommen. Eric Shelley ist leider die große WWF-Karriere hier verwehrt geblieben. Das wäre seine Chance gewesen. Schade. Ansonsten, wie ihr richtig gesagt habt, ne, da wurde dann telefoniert zwischendurch und Jeff Jarrett erzählt dann da auch ein bisschen rum, auch Richtung Bret Hart und Richtung WCW und er wird nächste Woche da sein, wird großes Announcement machen und sein In-Ring-Debüt gegeben und er wird niemanden enttäuschen, auch nicht die WCW, das fand ich echt schön. Also, was er da erzählt hat. Also, dass er
das stimmt übrigens. WCW hat dann nicht enttäuscht, weil die haben sich gefreut, weil das führte dann alles zu dieser NWA-Geschichte hin. Also, WCW war sicherlich nicht enttäuscht.
Wahrscheinlich. Und ja, als ob der Opening-Contest hier nicht schon schlimm genug wäre mit Mark Merrow und Jerry Lawler. Ja, dann geht die ganze Geschichte hier weiter, Markus.
Ja, der Mark Merrow kommt zum Ring und beschwert sich, auch irgendwie meine Frau wird von Butterbean gestalkt und dann geht's halt hin und her. Butterbean kommt auch in den Ring, schubst den Mark Merrow, die beiden werden dann von Offiziellen getrennt und das, ja, also das logische Segment, mir ist nur aufgefallen, Butterbean mit sehr interessanten Jogginghosen.
Yes! Also ganz... Da muss ich ja gerade mal eingreifen. Also das sind ja die optimalen Schlombelhosen, wie man so schön sagt, ne? Also das ist sowas... Sonntag, Nachmittag, schlechtes Wetter und man gammelt auf der Couch rum. Solche Hosen sind das. Aber wunderschön, hallo?
Ja, ich möchte dazu übrigens das gleiche Wort nutzen, was Olaf gerade auch zur der Karriere von Eric Shelley benutzt hat. Das gleiche Wort passt auch sehr gut zum Outfit von Butterbean. Schade.
Ja, wer trägt nicht solche Hosen, wenn er weitergeht ins landesweite TV in eine große Kabelsendung. Ich meine, da holt man schon mal dann die feinen Klamotten aus dem Schrank, oder?
Ja, aber ich find's witzig, dass Butterbeans Manager aussieht wie George Lucas, falls euch aufgefallen ist. Ja, auch das hier totaler Bullshit irgendwo. Also das ist keine gute Raw-Ausgabe, muss man sagen. Also da würde auch kein Hahn mehr nachkrähen, wenn nicht dieses berüchtigte Vince McMahon-Segment dabei gewesen wäre. Es gibt halt ein bisschen Schubserei, viel zu lang. Dann irgendwann kommen die Referees dazwischen und stoppen die beiden, bevor Schlimmeres passiert als eine Schubserei. Sable haut eben ab, Mark Merrow hinterher und da sieht man dann eben auch, dass sie eben das Pfeilchen hat und Jim Cornette wirft dann auch so ein bisschen ein, ja, wer weiß, ob das Pferd gewesen ist und solche Geschichten. Also, ja, Story ist da und das Match zwischen Mark Merrow und Butterbean bei D-Generation X auch nicht gerade ein Höhepunkt der Wrestling-Geschichte, um das nochmal aufzugreifen.
Der sollte noch kommen beim Brawl for All.
Dann für Butterbean. Oh ja. Ja, Butterbean gegen Bart Gunn, Klassiker. Ja, das Vince McMahon-Segment, das zweite, war dann danach. Das können wir dann ja hier überspringen, das haben wir ja quasi analysiert. Dann kommen wir zum fünften Match des Abends und da ging es dann weiter mit Vader gegen Goldust. Auch da, die Fehde der beiden lief da schon ein bisschen und das hier sollte eins der Blow-Off-Matches werden. Vader motiviert, Goldust aber, ja Shaggy, wo wir gerade bei unangebrachten Outfits gewesen sind, oder?
Ja, was war das für ein Outfit? Gute Frage. Erstmal, ich fand die Gesichtsbemalung, dieses Karo-Muster mit dem bisschen Rot, fand ich irgendwie cool. Also das fand ich sehr gut. Aber ansonsten hatte er irgendwie so ein großes goldenes Hemd an. Was war
so
das?
Ein Nachthemd, so ein Frauennachthemd, ja, oder? Desperate Housewives, ein Nachthemd mit Schluppen.
Ja, eine Leggings und einen Arm in der Schlinge. Das sollte ja auch noch entscheidend sein, weil der Arm in der Schlinge, kam noch zum Einsatz.
Ja, nicht der Arm unbedingt, also es ist nicht Doink 2.0, sondern Markus, was ist denn da passiert? Vader will ja da angreifen, will ja das Match haben und Goldust sagt ja, hier, ich bin ein Invalide, ich bin ein Krüppel, ja. Mein Arm, meine Hand und so.
Ja, und dann wird Vader quasi zur Raison gebracht von den Offiziellen und plötzlich zieht der Goldust einen Hammer aus dem gebrochenen, aus dem Gips und schlägt einfach auf den Kopf von Vader mit dem Hammer und das war das Segment. Das war ganz komisch. Das war ganz vom Timing her und von der Umsetzung her und das war ganz merkwürdig, oder ging es eigentlich auch so, weil irgendwie, und dann war es auch irgendwie zu Ende, dann liegt, also, und die Kommentatoren haben auch gar nicht gesehen, dass der da so einen Hammer in der Hand hat, der meinte, oh, was war das? Und das war auch so ein kleiner Hammer. Also ganz merkwürdiges Segment, finde ich.
Ganz, ganz komisch. Ganz komisch. Und ich frage mich, was Vader angerichtet hat, dass er ständig mit irgendwelchen Werkzeugen geschlagen wird. Also hier wird mit dem Hammer geschlagen. Ich kann mich daran erinnern, dass bei, ich glaube, das ist der nächste oder übernächste Pay-Per-View, bei No Way Out of Texas, dass er da von Kane mit einem Schraubenschlüssel geschlagen worden ist, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also, ganz, ganz dubiose Geschichte. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier Richtung Main Event unterwegs. Und Main Event soll ja der Kampf zwischen Rocky Maivia und Dude Love sein. Und da können wir gleich drauf zu sprechen.
Die Zeit wird knapp, habe ich mir da aufgeschrieben. Ja. Also ich habe noch, wie lange läuft es noch? Ich dachte, okay, kommt noch, jetzt kommt eigentlich noch ein Segment und noch ein Match. Also da ist nicht mehr viel Zeit.
Und man muss auch sagen, dass die Raw-Show knapp 20 Minuten kürzer ist als die Nitro-Show, oder?
Aber da habe ich mich gefragt, also hat Nitro so viel Overrun gehabt oder haben die was rausgeschnitten via Peacock?
Ich glaube, also ich meine gehört zu haben bei Nitro, dass die auch gesagt haben, so, es wird ein bisschen knapp, also stellt euch darauf ein, dass es heute länger geht.
Okay.
Also auch bei den Reviews, die ich mir angeschaut habe noch dazu, da war nichts Zusätzliches dabei oder sonst irgendwas.
Deswegen. Okay, ja, also es ist nicht rausgeschnitten worden bei War. Das definitiv nicht. Schade. Aber auch, ich glaube, Nitro war im hätte vielleicht das nächste rausschneiden können, weil bevor wir zum Main Event kommen, Slaughter kam ja nochmal zum Ring. Ja. Und der war fit. Der war wieder fit, sah gut aus. Das ist ja auch erst 10 Minuten her gewesen, dass er den Pedigree eingesteckt hat. Der sah jetzt frischer als vorher aus, neue Klamotten und der hat nochmal Bock auf ein Match, hat er gesagt.
Ja, yeah, it's scum, you maggot. Genau.
You slime.
Ja, er hat dann nochmal quasi seinen Weg zum Commissioner kurz Revue passieren lassen, da hat er jetzt aber keine Lust mehr drauf.
Das war so cringy. Ja. Die Fans haben nicht alle meine Entscheidungen gut gefunden. Die Wrestler auch nicht. Aber ich habe immer mein Bestes gegeben. So was Blödes. Ich mag den Typen auch einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen. Was ich interessant fand, der war damals 49 Jahre alt. Der Bobby Lashley ist übrigens 45 Jahre alt. Zum Vergleich. Also ich finde, der gute Sergeant Slaughter, der wirkte damals, auch jetzt rückblickend betrachtet, der wirkte einfach deutlich älter, oder? Der wirkte wie 60.
Ja. Ja, auch vom Körper her natürlich. Ich meine, der war nie sonderlich durchtrainiert, aber der wirkte schon wie ein alter Mann irgendwo. Aber ja, also es gab ja dann die Herausforderung gegen oder für Triple H irgendwo, ne, dass man da, dass es hier ein Match geben würde. Und das war ja dann das Bootcamp-Match bei D-Generation X, was dann Triple H für sich entscheiden konnte. Aber ja, ich fand die Geschichte damals auch nicht so geil, muss ich sagen. So, das Segment hatte ich fast vergessen, so sehr hat es mich beeindruckt übrigens. Gut, dass Shaggy da aufgepasst hat.
Ja, klar, das war ja total wichtig, weil ich dachte, erst es war jetzt ein Zusammenschnitt oder irgendwie ein Rückblick nochmal, weil ich habe nicht verstanden, warum jetzt ein so fit aussehender Sergeant Slaughter plötzlich nochmal zum Ring kam. So, das habe ich nicht verstanden. Aber naja, man muss auch nicht alles verstehen in der heutigen War-Episode,
glaube ich. Nee. Das ist absolut korrekt. Aber dann können wir jetzt den Sprung rüber wagen Richtung WCW Nitro und dort Richtung Main Event. Ja, da gibt's das nächste Match und da trifft Villano Quattro? Nee, was heißt denn? Doch, Quattro müsste es sein, oder?
Es war
vier.
Es war der Fünfer.
Es war Cinco, der gekämpft hat.
Sicher?
Quattro war nur dabei.
Ah, okay, da habe ich
überlegt. Ja, ja.
Okay.
Aber die haben zwischendurch, waren die Kommentatoren nicht sicher, ob die nicht zwischendurch getauscht haben.
Okay, dann war es Villano Cinco, begleitet von Villano Quattro, und der kämpft gegen Diamond Dallas Page, der hier zum Ring gekommen ist, mit ein bisschen weiblicher Unterstützung. Kimberly war noch mit dabei, hat hier noch zumindest den Entrance mitgemacht, hat dann einen dicken Schmatzer bekommen und wurde dann wieder Richtung Backstage verwiesen, auf eine nette Art, muss man ja in der heutigen Zeit gerade hier dann nochmal betonen, dass da niemand geschlagen worden ist, sondern es war freundlich. Und naja, Diamond Dallas Page hier absolut over, hat auch gleich am Anfang sich so einen kleinen Scherz erlaubt, indem er quasi noch, während er sich da quasi von seiner Goldkette entledigt hat, hat er versucht, den Villano hier einzurollen. Das Match an sich, die Villanos haben zusammengearbeitet und haben wieder versucht, so ein bisschen zu betrügen. Am Ende, wenig überraschend, gibt's aber dann den Diamond Cutter und den Sieg. Und anschließend gab's auch noch den Diamond Cutter vom Top Rope gegen den Fünfer Villano. Also
gegen den Vierer?
Gegen den Vierer, genau. Ich habe es hier vertauscht auf meiner Dings, auf meiner Liste. Sie sehen ja auch beide gleich aus. Markus, war ein Jobber-Match, oder?
Ja, absolut. Aber was mir halt wirklich auch aufgefallen ist, wie over Diamond Dallas Page damals war. Also ich weiß, man sagt ja ganz gern, WCW hat keine eigenen Stars kreiert. Stimmt zu einem gewissen Zeitpunkt, sage ich mal. Aber Diamond Dallas Page, damals diese People's Champion-Geschichte, also unglaublich over. Er ist ja auch nach dem Match nochmal durchs Publikum quasi gegangen. Und das war schon, also ich fand DDP damals klasse. Also das Segment war völlig in Ordnung. Kann ich aber ansonsten auch nicht mehr dazu sagen. Aber hat gereicht tatsächlich.
war ein Showcase für den wirklich aufstrebenden Charakter, der immer mehr bei den Fans ankam, gegen die Schurken, will ich sie ja jetzt mal nennen. Die Schurke 5 und Schurke, Schurke 4 und Schurke 5 gegen Diamond Dallas Page. Der Diamond Dallas Page wissen ja einige Hörer vielleicht gar nicht, der Vater von Ethan und Adam Page ist und QT Marshall.
Ja, natürlich. Ja. Bei Nitro geht's weiter mit Wrestling. Und zwar zwischen dem guten Dean Malenko und Cruiserweight-Champion Eddie Guerrero. Eddie Guerrero hier als Heel unterwegs, in der Fehde mit Rey Mysterio. Ich habe es ja angesprochen, da soll es ja dann auch demnächst das große Match geben. Rey zeigt sich auch. Ja, und Shaggy, das war auch wieder hier ein solides Wrestling-Match, was wir hier gesehen haben, oder?
Ja, ein solides bis sehr gutes. Ich fand das sogar sehr, sehr gut. Gerade auch das Ende hat mir irgendwie in dem Fall auch gefallen, muss ich sagen. Und hier zwei Leute, die... Mir hat es gefallen. Ich fand das schön. Ich fand das auch mal was anderes. Und hier zwei Leute, die ja auch, wenn aus ECW auch schon gegeneinander auch tatsächlich gesehen hat. Und eben hier, ebenso wie vorhin Jericho und Rey Mysterio, hier Eddie Guerrero gegen Dean Malenko. Das sind schon vier Namen, die man einfach so in zwei geilen Matches in eine normale Wochenshow packt. Also, das waren eindeutig die Matches des Abends.
Absolut. Ja, und natürlich auch gerade Guerrero und Malenko haben ja auch bei der ECW fantastische Matches abgeliefert. Und das hier war nicht ganz auf dem Niveau von den Matches, aber war auch richtig gut. Also hat richtig Spaß gemacht, den beiden zuzugucken, oder Markus?
Ja, ich habe bei dem Ende auch nochmal genau hinschauen müssen, also, ob es jetzt wirklich das geplante Ende war, weil das so plötzlich kam und der Eddie auch einfach nur auf der Matte lag und dann wurden ja beide bis 10 ausgezählt, während sie auf der Matte liegen. Das gibt's ja eigentlich so gut wie nie und ich weiß, also der Eddie hat für mich da auch einen sehr angeschlagenen Eindruck tatsächlich gemacht, hat auch mit dem Ringrichter kommuniziert. Ich weiß gar nicht, ob da nicht tatsächlich hier ein Audible gecallt wurde.
Vielleicht ein bisschen den Kopf angeschlagen, kurz ausgenockt gewesen oder sonst irgendwas. Es gab ja, also auch die beiden haben sich hier gegen Ende die Bomben um die Ohren gehauen. Es gab ja erstmal den normalen Superplex und danach gab es ja dann noch den Backdrop-Superplex quasi. Und das hat ja
das war es dann.
Ja, genau. Und da hat es ja dann quasi dazu geführt, dass es den Ten-Count gegeben hat. Also, ich weiß es nicht, ich habe nichts darüber gelesen, ob das irgendwie gecallt worden wäre oder sonst irgendwas. Es fühlte sich ein bisschen ungewöhnlich an. Zugleich natürlich nach knapp 12 Minuten, die wir hier gehabt haben, hat man da natürlich auch die Möglichkeit gehabt, beide mit dieser Entscheidung hier ein bisschen zu schützen, ohne dass man da was weggenommen hätte von beiden. Ja, das halt schon. Aber war ein Top-Match. Also das und eben das Match zwischen Rey und Jericho absolut sehenswert.
Ja, übrigens habe ich gesagt, oder, dass es um den Titel eigentlich ging. Richtig. Eddie war Cruiserweight-Champion. Shaggy wollte ja die Champions nochmal quasi callen. Und eigentlich hätten wir jetzt sogar vier Titelmatches hintereinander sehen sollen ab diesem Zeitpunkt.
Richtig, genau. Das nächste Match, was wir dann hier eben haben, es gab zum einen erstmal noch den nächsten Einspieler von Lex Luger, der Bret Hart hier als Freund bezeichnet hat und auch der kann sich das halt nicht vorstellen, dass der Bret Hart zur NWO gehen würde und das würde ihn zutiefst enttäuschen. Und Markus, danach gab es auch wieder Nitro Party.
Ja, absolut. Nitro Party Video und das fand ich sehr, ich fand das durchaus unterhaltsam, hat man richtig so Highlights gesehen von so einer College Nitro Party und es wirkt halt natürlich alles so ein bisschen over the top, aber man muss schon überlegen, es waren ja alles so College-Studenten und junge Leute, die ihre Videos auch wirklich eingeschickt haben und die da immer Party gemacht haben und ich finde schon, dass das, auf der anderen Seite haben wir diese WWE-Clips lobend erwähnt, aber ich finde auch, dass diese Nitro-Party-Geschichte durchaus gut funktioniert hat und irgendwie Nitro total angesagt und cool wirken hat lassen. Klar war das ein bisschen... Kann man sich am Kopf greifen, wenn da die jungen Leute hier sich, weiß ich nicht, die Kante geben und irgendwie dann total wild Party feiern, während im TV Nitro läuft. Aber irgendwie, also mir gefällt das. Das passt irgendwie total, finde ich.
Ja, also es tut auf jeden Fall nicht weh und es hat, wie ich finde, ganz gut den Zeitgeist so wiedergespiegelt, um welches Standing die Show damals gehabt hat.
Ich habe das auch so geschaut, diese Folge.
Ich habe ganz, ganz genau, ich war auch Teil dieser Party.
Ja,
ich
finde, gestern, gell? Du hast gestern Nitro geschaut.
Ich muss da Markus tatsächlich total zustimmen, weil klar, sind die Videos vielleicht nicht so cool und es ist auch aus heutiger Sicht ein bisschen befremdlich, das zu sehen. Aber es hat tatsächlich Nitro damals irgendwie auch interessanter,
es cooler. Es wirkt authentisch.
Für diese junge Zielgruppe auch gemacht. Für die war es ja cool, wir machen jetzt da eine Party, Nitro-Party, wir schauen uns das an und am Ende sind wir vielleicht im Fernsehen und können auch noch eine Party mit den Nitro-Girls gewinnen. Also ich finde das schon cool.
Ja, nächstes Match auf der Card, auch hier, Television-Title. Perry Saturn mit dem Flock unterwegs gegen Scotty Riggs. Scotty Riggs damals ja noch nicht beim Flock, aber schon gezeichnet vom Flock, hier mit Augenklappe und Pflaster und Kontaktlinse, also dreifach genäht hält ja besser. Die beiden treten gegeneinander an und Scotty Riggs hier dann in der Babyface-Rolle verliert auch im Verlauf des Matches hier seine Utensilien, sodass man so eine diese weiße Kontaktlinse dann sieht, dass wo sein Auge geschädigt worden ist. Das hält ihn trotzdem nicht davon ab, dass er hier schlecht sieht, dass er dann einen wirklich, ich sag mal, mutigen Dive hier vom Ringpfosten nach draußen über die Guardrail auf das Flock zeigt. Am Ende aber ist es dann doch Perry Saturn, der sich das Ding hier holen kann. Am Ende mit den mit einer Guillotine Leg Drop und dann eben mit den Rings of Saturn. Ja, auch kein verkehrtes Match, oder, Shaggy? Also nicht besonders lang, aber angemessen daran, dass da Scotty Riggs dabei war, nicht so dramatisch schlecht.
Ja, Scotty Riggs ist ja jetzt auch kein schlechter. Also ist jetzt vielleicht
American Males.
Ja, aber gerade erst später bei ECW hat er auch nochmal, gerade mit AWD auch nochmal Matches zeigen können, wo er auch nochmal da sich präsentiert hat. Also ich finde, das war auf jeden Fall kein schlechter, aber Perry Saturn ist natürlich ein sehr, sehr guter. Und auch gerade der Guillotine Leg Drop, den du angesprochen hast, der sah schon geil aus. Also der hatte sich auch selber ein bisschen wehgetan. Ansonsten das Flock natürlich involviert, saßen erst am Ring, kamen dann natürlich auch und haben, also im Publikum noch, haben sich dann teilweise dann auch noch mit an den Ring gestellt und haben dann am Ende im Ring auch nochmal, und ich muss Hammer nochmal hervorheben, den ich ganz schlimm finde. Gell? Wie schlimm ist der denn, oder? Der passt doch da überhaupt nicht hin.
Man sollte auf jeden Fall nochmal diesen Flying Crossbody von Riggs würdigen, der vom Top Rope nicht auf Saturn gesprungen ist, der außerhalb des Rings war, sondern direkt in die erste Reihe und hat auch gut geklappt. Ich meine, das kann ja ganz schnell nach hinten losgehen. Und das hat mich beeindruckt tatsächlich. Ansonsten fand ich das Match bisschen zu einseitig, aber war okay. Also, ja.
In Ordnung, aber lieber Olaf, gib mir den Moment, um zu sagen, es ist Zeit für ein bisschen Zerstreuung, denn die Nitro Girls dürfen wieder kommen und es war ein Solo.
Ja.
Solo, lieber Markus. Markus, das ist dein Moment.
Ja klar, Solo-Tanz von Spice hat mir auch sehr gut gefallen, war auch wahrscheinlich das Beste an diesem Abend in beiden Sendungen. Und hätte man auch länger bringen können. War eine sehr gute Tänzerin.
Ja, und danach sollten eigentlich die Steiner Brothers antreten, kamen hier zum Ring mit Ted DiBiase, der hier als Manager und Gürtelträger fungiert hat. Die hätten ja eigentlich auf Vicious and Delicious treffen sollen, aber soweit kam es nicht, weil sie sind schon auf dem Weg zum Ring von der NWO attackiert worden und Hogan hat wieder ordentlich den Gürtel hier ausgepackt und es wurde wieder gekloppt und es wurde wieder gesprüht. Also Markus, die Attacken ziehen sich ja durchs Programm.
Ja, da sind wir leider um ein Titelmatch umgefallen, aber war auch nicht mehr viel Zeit zu dem Zeitpunkt. Das war eine recht kurze Attacke, weil man eben, wie gesagt, nicht mehr so viel bringen, also Zeit wurde knapp, aber war eigentlich trotzdem, ich fand das nicht so schlecht umgesetzt in dem Fall. In dem Fall hat er auch, haben sie wenigstens nicht auf das schwarze Hemd gesprüht.
Das ist richtig. Ja, weiter geht's dann auch sehr schnell, muss man sagen. Also jetzt ist hier die Abfolge sehr lang. Ich habe dann hier dazwischen auch diese Ankündigung der Überlänge mit eingetragen. Wir bekommen als nächstes Kurt Hennig gegen Lex Luger. Kurt Hennig damals US-Champion und eigentlich auch in der Fehde mit Ric Flair, weil er trägt ja auch die Robe von Ric Flair, die er nicht nur gemopst, also auch hier wird wieder viel gestohlen, sondern auch ja verunstaltet hat. Und Shaggy, auch hier, ich sag mal, solides TV-Match. Und am Ende, Mensch du, es geht wieder mal die Q-Sieg.
Ja, also die Fehde ganz kurz, die du angesprochen hast mit Ric Flair, die wurde ja auch hier nochmal erwähnt, da die beiden ja auch bei World War III dann hier in einem angekündigten No-Disqualification-Match aufeinandertreffen werden. Und das Match kann ich mich gut erinnern, Matches mit Lex Luger und Kurt Hennig, auch die haben ja auch eine Geschichte auch bei der WWF damals auch mal gehabt, da haben sie sich ja auch schon, da sind sie sich auch schon begegnet. Also deswegen habe ich mich sehr auf dieses Match gefreut. Mir ist übrigens die eine Frau aufgefallen, die sich sehr über Lex Luger gefreut hat, als der zum Ring kam. Denn scheinen die Leute ja trotzdem irgendwie zu mögen. Also ich meine,
97er Lex Luger war der beste Lex Luger.
Ja eben, oder? Und ich habe mir nur hier gehofft.
Übrigens, wir hätten uns ja auch einen Titelgewinn von Lex Luger anschauen können. War eine gute Folge.
Ja,
aber gut.
Schade. Werden wir beim nächsten oder beim übernächsten Mal wahrscheinlich eher erstmal. Aber hier haben wir keinen Titelgewinn von Lex Luger gesehen, denn ich habe befürchtet, vielleicht kommt es hier zum Eingreifen der NWO. Habt ihr das auch gedacht?
Tja, wäre keine Überraschung gewesen, oder? Aber es kommt ja dann ein bisschen anders, sondern es geht ja nach draußen irgendwann und Hennig dann in seiner Verzweiflung schubst Nick Patrick gegen Lex Luger, der natürlich, ob der Manneskraft von Lex Luger, fällt zu Boden, ist ausgenockt und Ken Hennig nutzt die Gelegenheit, schnappt sich den Belt, also den Championship Belt, schlägt damit auf Lex Luger ein, es geht wieder zurück in den Ring, es gibt einen Hennigplex, die Brücke wird ewig lang gehalten, aber Nick Patrick, der dann wieder wach ist, zählt nicht durch, sondern läutet ab. Es gibt noch ein bisschen Geschubse und natürlich Lex Luger gewinnt hier per DQ und wird danach aber noch von Hennig attackiert, sodass der Giant den Save hier machen muss. Luger gewinnt, Hennig macht sich aus dem Staub und das ist dann auch gleichzeitig der Übergang in Richtung Main Event. Markus, möchtest du noch was zu dem Match sagen?
Ja, interessant nur vielleicht, Nick Patrick war ja aber auch mal NWO-Ringrichter.
Yes.
Und zu dem Zeitpunkt aber dann schon nicht mehr. Das war insofern einfach das Einzige, was mir aufgefallen ist. Match fand ich in Ordnung. Wie immer bei Luger sehr viele Schläge und Punches und sehr viel Geschrei. Aber mir hat es tatsächlich gefallen, das Match. Ich fand das gut. Das war ein sehr gutes so TV-Match zwischen also so einem Heavyweight. Und wir haben jetzt Cruiserweights auch schon gesehen in der Sendung zweimal. Und da kann man auch ruhig mal sowas einstreuen, sag ich mal.
Ja, absolut. Und was mich aber überrascht hat, tatsächlich am Ende, weil man das ja auch so aufgebaut hat, ich habe gedacht, Ric Flair kommt zum Save und dann kam einfach auch nur der Giant und der ist ja dann auch gleich einfach da geblieben.
Genau, so ein großer Mann, der geht nur einmal den Weg, das reicht dann auch irgendwo. Ja, und der trifft ja im Main Event hier auf Scott Hall. Ja, also da ist die Geschichte natürlich gewesen, der Giant, körperlich übermächtig, Scott Hall hat keine Chance im Ring. Dann geht's irgendwann außerhalb des Rings, quasi Scott Hall auf der einen Seite des Ringpfostens, der Giant auf der anderen Seite des Ringpfostens. Der Giant greift durch, schnappt sich Scott Hall am Hals. Das erschreckt den guten Herrn Hall, aber der überlegt sich, Mensch, wäre doch eine kluge Idee, wenn ich den Arm bearbeiten würde, und schlägt ihn dann hier gegen den Ringpfosten, sodass der Chokeslam danach nicht mehr möglich sein sollte. Bearbeitet Hand und Arm, und diese Geschichte zieht sich dann weiter, bis wir dann auch wieder im Ring sind. Kleiner Sprung nach vorne. Da geht's dann darum, dass Big Show bzw. Giant natürlich hier den Chokeslam ansetzen möchte. Das funktioniert im ersten Versuch nicht. Dann fokussiert er aber alle seine Kraft auf die Hand und dann soll der Chokeslam doch kommen. Und Surprise, Eingreifen der NWO. Und es gibt einen riesen Tohu-Bohu in World War III-Manier. Markus, Main Event, was sagst du?
Ich habe mir ein Plakat aufgeschrieben, ich habe halt noch kein Plakat zitiert, da stand irgendwie Taz, 3 letters, 1 word, 4 feet. War nicht lustig. Aber ansonsten tatsächlich, also ich hätte in der Situation dem Giant trotzdem den Pinfall gegeben und dann den Eingriff, dieses große Tohuwabohu gemacht, hätte dem Hall nicht geschadet. Achtung, Spoiler, der wird World War III gewinnen.
Yes.
Also das fand ich ein bisschen ärgerlich, dass dann der Chokeslam kommt, dann kann man das Cover auch durchbringen und das hätte dem Hall jetzt nicht geschadet, aber das war eben ein ganz, ganz großes Problem damals bei WCW, das für mich einfach augenscheinlich geworden ist. Hätte man den Zuschauern wenigstens noch einen Sieger mitgegeben ganz am Ende, hätte jetzt, wie gesagt, nicht geschadet, und das ist, ja, die Politik halt. Ja, interessant war, dass die Leute nach Sting gerufen haben, aber bei diesem Tohuwabohu, da sind eigentlich nur die Mitkader gekommen, aber zumindest hat sich mal WCW gewehrt, was auch ganz interessant ist, weil Tony Schiavone immer wieder während der Sendung darauf hingewiesen hat, oh, ein schwarzer Abend für WCW bisher, die NWO dominiert uns, und jetzt am Ende, da wehrt sich halt mal WCW.
Genau, das waren auch die letzten Worte, WCW fights back, und wenn man genau hingeschaut hat, hat man zum Beispiel auch gesehen, dass sich Alex Wright und Steve Mongo McMichael prügeln. Also, da war dann auch so ein bisschen jeder für sich selber. Ja, ich fand den Main Event war ein Story-Match, das war jetzt nicht wunderbar spektakulär, da standen die Figuren im Mittelpunkt, war auch im Hinblick auf World War III natürlich wichtig, diese beiden Figuren hier nochmal darzustellen. Und dann das ganze Durcheinander ist so der Klassiker. Ich meine, vom Rumble haben wir auch ständig irgendwelche Massenkloppereien. Spektakulär war das nicht, aber ich sag mal, es war okay, oder Shaggy?
Bei AW macht man es ja inzwischen auch.
Ja, eben.
Von den Battle Royals, die man immer bringt.
Shaggy, möchtest du noch was
sagen? Ja, ich fand das schon cool, weil man hat ja hier, wie du es gesagt hast, dann wirklich nochmal die WCW mit Card und noch ein bisschen die andere Card rausgebracht. Aber auch hier waren die dann in der Überzahl. Und das war ja etwas, was man sonst auch so oft nicht gesehen hat. Sondern am Ende hat oft die NWO, verdammt, freundlicher Versprecher, NWO, die Oberhand gehabt und hier die Attacken gesetzt. Und hier hat man sich wirklich endlich gewehrt. Und es war ein schönes Foreshadowing, ein schöner Ausblick auf World War III, wo ja dann auch noch mal mehr Leute im Ring stand oder in Ringen stehen sollten.
Genau, es war nicht nur die Midcard, also da war auch ein Diamond Dallas Page zum Beispiel, war da auch mit dabei, aber klar, also die ganz, ganz großen Namen waren da jetzt nicht zugegen. Damit endet auf jeden Fall WCW Nitro hier mit dem Übergang quasi, mit der Transition in Richtung World War III, und dann schalten wir auch wieder zurück zu WWF Raw in die Warzone, und da haben wir als Main Event Rocky Maivia, beziehungsweise The Rock gegen Dude Love. The Rock kündigt ja erstmal an, dass es natürlich ein es geht hier natürlich nicht um Titel oder sonst irgendwas, nicht, dass er eben irgendwie gehören würde. Er sagt aber auch, er ist natürlich auch kein Dieb, sondern er betont dann auch nochmal, wie viel Liebe er von den Zuschauern erfährt und dass sie ihn ja auch als den besten IC-Champion aller Zeiten hier angenommen haben. Und es ist eine wunderbare, selbstverliebte Promo, Markus. Also da hat man schon gesehen, das ist nicht mehr Rocky Maivia, sondern wir sind da schon auf dem Übergang zu The Rock.
Ja, absolut. Das hat mir gut gefallen, war sicherlich, also meines Erachtens nach, die beste Promo des Abends, bei Raw zumindest. Und auch eine der besten Promos überhaupt. Aber auch da habe ich jetzt schon auf die Uhr geschaut. Es war nicht mehr viel Zeit. Nee. Und ja, dann ging es eigentlich auch relativ schnell los. Ab der Ringglocke habe ich mir aufgeschrieben, waren es noch 6 Minuten bis zum Ende, ohne Werbung. Es gab eine Werbepause, die rausgeschnitten wurde. Und ja, Dude Love gegen The Rock, der Main Event mit überraschend vielen Griffen und so Based Wrestling, finde ich. Also da gab es hier so Griffe und Gegengriffe, eigentlich ein recht ungewöhnliches Dude Love Match.
Ja, auf jeden Fall kein typisches Mick Foley Match. Ja, also aber nichts Spektakuläres dabei. Also ich habe, ja. Shaggy, wie war es bei dir? Also bei mir kam da jetzt auch nicht so die große Spannung auf. Wie war es bei dir?
In dem Match selber jetzt auch nicht. Was ich aber tatsächlich sehr spannend fand, das haben wir jetzt hier in dem Fall noch nicht so ganz angesprochen. Ihr habt's gesagt, The Rocky Maivia auf dem Weg zu The Rock. Er hat sich ja selber erstmal nur als The Rock bezeichnet. Die Kommentatoren und so weiter haben ihn ja immer noch Rocky bezeichnet. Aber er hat jetzt, nachdem er ja erst kurze Zeit jetzt auch bei der Nation of Domination war, wirklich auch Reaktionen gezogen. Also andere Reaktionen als vorher. Vorher gab es ja wirklich die, wir hassen diesen Rocky Maivia, wir wollen den nicht sehen. Die Die Rocky Die Rufe. Hier war ein super guter, cooler Heel. Innerhalb von kurzer Zeit wirklich diese Ausstrahlung, dieses Charisma, was er vorher nicht gezeigt hat, das war plötzlich da. Und man hatte hier schon das Gefühl, das ist ein Star, das wird ein Star und er ist toll. Und das fand ich hier nochmal sehr, sehr bemerkenswert, das zu sagen, weil auch das Publikum wirklich ja total abgegangen ist auf diesen Rocky Maivia und den knalllos ausgebuht hat. Und zwar einfach, weil sie ihn ausbuhen wollten, nicht weil sie ihn hassten.
Ja. Also da ist auf jeden Fall schon zu sehen, dass da mal was sehr viel Größeres draus wird als nur ein Intercontinental Champion. Das Match endet hier damit, dass Mick Foley bzw. Dude Love sich hier den Vorteil sichert, auch eine Zeit lang recht dominant ist und hier seine ganzen Trademark-Aktionen durchbringt. Und das mündet dann in der Sweet Shin Music, also ein Tritt ans Schienbein, gefolgt von dem Double Arm DDT. Und Dude Love will dann The Rock covern und dann erneut, wir haben heute noch nicht genug DQ-Finishes gehabt, gibt's dann hier das Eingreifen von der Nation of Domination. Es gibt einen DQ und die Nation greift hier weiter Dude Love an. Natürlich ruft das Stone Cold Steve Austin auf den Plan. Der hat ja angekündigt, dass er hier Rache nehmen würde. Tohubabohu einmal mehr. The Rock haut aber ab, während Stone Cold Steve Austin und Dude Love hier den Ring klären. Und dann am Ende, ja, Rocky steht auf der Rampe oben, hat den IC-Belt. Und ja, die beiden Babyfaces im Ring können zwar nochmal D'Lo Brown den nächsten Stunner hier verpassen, aber die ganze Geschichte ist dann gelaufen. Ja, Markus, was sagst du jetzt zu dem Abschlussmatch so insgesamt?
Also, ich ist euch aufgefallen, ich fand die Stimmung im Publikum auch recht mau.
Ja.
Also die ganze Sendung über und dann auch im Main Event, also wenn ich das vergleiche auch mit Nitro an diesem Abend und überhaupt, also generell auch WWE-Crowds zu dem Zeitpunkt waren ja teilweise auch dann doch mehr in der Show drin, aber sie sind auch nie so wirklich in die Show reingekommen, was ich auch verstehe. Gut, es war auch die zweite Show, muss man sagen, die an diesem Abend aufgezeichnet wurde. Und ja, ich fand, generell muss ich sagen, war Raw eher nix und der Main Event war auch nicht sonderlich spektakulär. Ich gehe da mit dir d'accord, Olaf, das hat mich auch nie wirklich gecatcht. Ich habe da nicht mitgefiebert oder sonst irgendwas und irgendwie, ja, kommt halt dann der Austin. Ja, aber es hat mich jetzt nicht wirklich beeindruckt, sag ich mal.
Shaggy, möchtest du noch was dazu sagen?
Ich glaube, dass The Rock mit Mick Foley noch andere größere Matches hat abgeliefert in Zukunft. Das war eher ein kleiner Weg dahin. Also tatsächlich kein spektakuläres, spannendes Match. Und insgesamt die Raw-Episode, außer das, was wir gesagt haben, die Vince McMahon-Sache und die coole Promo von The Rock wirklich am Ende. Ansonsten ist da halt nicht viel gewesen. Aber man hat sich halt auf nächste Woche gefreut, denn da sollte ja dann Jeff Jarrett zurückkommen. Und noch mehr Light Heavyweight Action wurde angekündigt. Also wer da nicht nächste Woche bei Raw einschaltet, weiß ich auch nicht. Vielleicht Eric Shelley nochmal zurück.
Ja, wer weiß, mit wem man dann telefoniert, während die Light Heavyweights kämpfen.
Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir beim Light Heavyweight-Turnier mit jemandem telefonieren werden. Genau. Wir verraten nicht mit wem.
Genau das. Ja, und damit kommen wir dann auch schon hier in Richtung Fazit. Was mich bei Raw am meisten gestört hat, dass man eigentlich aus dieser...
Sergeant Slaughter.
Nee, tatsächlich, den fand ich noch halbwegs ertragbar. Mich hat am meisten gestört, dass man aus dieser Geschichte mit dem Belt und mit Austin und Rocky Maivia, dass man da nicht mehr draus gemacht hat. Also gerade so Backstage oder so, dass man da irgendwas gezeigt hat. Das war ja wirklich nur der Anfang und das Ende. Und dazwischen haben nur die Kommentatoren drauf verwiesen. Mir hat vollkommen das gefehlt, was wir ansonsten sehr oft gerade bei den späteren Episoden von Raw irgendwie gelobt haben, dass der rote Faden da ist. Und das war hier gar nicht da. Klar, das Highlight war natürlich diese zweiteilige Interview-Segment mit Vince McMahon. Und dafür sprechen wir hier auch über die ganze Geschichte. Aber ansonsten war das alles nicht besonders spannend. Und bei Nitro hattest du einen roten Faden irgendwo, gerade die Dominanz der NWO, der Aufbau Richtung World War III. Du hattest zwei richtig gute Wrestling-Matches. Hat mich deutlich besser unterhalten. So, Markus, du.
Ja, stimme ich dir zu. Also, Nitro war auch nicht super spektakulär, aber Raw war irgendwie, weiß ich nicht, das war so Malen nach Zahlen. Man hat wohl gedacht, dieses Windsegment, die Windsegmente, die beiden, die ziehen sowieso die Show und da schalten Leute sowieso ein. Ansonsten war das alles sehr uninspiriert, finde ich, und einfach so viele Lückenfüller. Nitro war nicht spektakulär, wie erwähnt, aber Nitro konnte man sich gut anschauen. Du hast schon gesagt, es gab gutes Wrestling, es gab die NWO. Oft zu sehen, muss man halt auch sagen, die NWO, damals der hotteste Act im Wrestling-Business. Also Austin war ja gerade auch noch so am Beginn seines Aufstiegs, ähnlich wie The Rock. Und ja, ich hätte mir damals auf jeden Fall lieber Nitro an diesem Abend angeschaut und war für mich die deutlich unterhaltsamere und bessere Sendung.
Shaggy.
Ich kann dem eigentlich gar nicht viel mehr hinzufügen. Wir haben ein paar tolle Matches gehabt bei Nitro. Wir haben ein paar schlechte Matches gehabt bei Raw. Wir haben sehr viel Geredesegmente und Eingreifen gesehen. Letzten Endes, was hängen bleibt, ist sicherlich natürlich immer noch das Vince McMahon-Interview, das auch der eigentliche Grund war, warum wir hier eingeschaltet haben und sicherlich auch der einzige Grund geblieben ist, warum wir jetzt auch drüber sprechen. Wir
dürfen Rick Root hier nicht so unter den Tisch fallen.
Ja, Rick Root, stimmt. Rick Root, genau. Das ist auch noch ein großer Moment gewesen, den man ja auch nicht vergessen darf, was wirklich auch was Besonderes war. Aber ansonsten waren das, obwohl das eine Go-Home-Show war, auch wirklich nur so Übergangsshows.
Ja, aber wie gesagt, Rick Root auch seine Promo da sehr gut und auch die Art und Weise, wie man Bret Hart hier bei beiden Shows in das Programm eingebunden hat. Also klar, bei Raw durch die Promo-Segmente von McMahon und so, aber auch bei WCW Nitro, noch bevor Bret Hart wirklich da gewesen ist, ihn da auch so prägnant immer wieder zu zeigen, gerade auch mit den WCW-Stars, die man dann da hat kommentieren lassen, was sie darüber denken, dass Bret Hart womöglich bei der NWO ist, fand ich gut, das war clever gelöst und grundsätzlich, hier hatte Nitro auf jeden Fall die Nase vorn, da kann man auch durchaus verstehen, dass da mehr Zuschauer eingeschaltet haben und vor allem auch natürlich mit diesem smarten Schnippchen, was die WCW da der WWF geschlagen hat mit der Geschichte um Rick Root. Passt das? War auf jeden Fall die bessere Show. Aber ich glaube, dann sind wir hier auch durch, oder? Stille? Ja. Ich deute die Stille als ein Ja. Markus, möchtest du noch abschließend was sagen?
Nein, ich habe nicht sehr viel zu sagen. Ansonsten, ja, nächste Woche haben wir dann wieder, nächste Woche sage ich schon, aber nächstes Mal ein dreistündiges Nitro. Danke, Shaggy. Yes. Aber das wird bestimmt eine bessere Raw-Folge, als wir diese Woche gesehen haben. Da setze ich mir jetzt einfach mal fest. Ansonsten könnt ihr mir gerne bei Twitter folgen, @MarkusHolzer, Markus mit C, Holzer mit Z. Und das war's jetzt für mich erstmal. Danke.
Gerne. Danke, dass du da gewesen bist, Markus. Shaggy, du gehst jetzt ins Bett?
Ich gehe jetzt feiern erstmal. Es ist jetzt Zeit für einen Sekt, würde ich sagen.
Nitro Party.
Morgen überstanden. Was für eine Party?
Nitro Party.
Nitro Party ist nämlich Nitro Party Zeit. Ich schaue mir jetzt nochmal die gleiche Nitro Sendung an und schau mal, ob ich genauso mitfeiern kann. Ich habe mir auch schon extra auf meinen Bauch ganz groß N geschrieben. Ich hoffe, da kommen noch zwei Leute, die nur noch ein W und ein O auf ihren Bauch geschrieben bekommen. Und ich rechne ja sehr mit euch auch. Ich werde es dann halt ein bisschen kleiner schreiben müssen, aber ich hoffe, ihr kommt vorbei. Lasst uns noch eine Nitro Party machen, oder Jungs?
Auf zur Nitro Party. Wupp, wupp. So, besser wird's nicht. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und bis zum nächsten Mal hier bei Head to Head und bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.